Werbung.
Jetzt mal ganz ehrlich, wer von uns hat seine Finanzen wirklich jederzeit im Griff? Ich persönlich kämpfe täglich damit, meine Ausgaben zu kontrollieren und meine finanziellen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Aber für so Hyopies wie mich gibt es Finanzguru. Denn stellt euch vor, ihr hättet einen persönlichen Finanzassistenten, der euch rund um die Uhr zur Seite steht. Und genau das ist Finanzguru, eine kostenlose App, die euer Smartphone in eine Schaltzentrale für eure Finanzen verwandelt. Und egal ob Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Krypto-Wallets, mit Finanzguru habt ihr all eure Konten an einem Ort. Die App kategorisiert eure Einnahmen und Ausgaben automatisch und präsentiert sie euch in übersichtlichen und ansprechenden Grafiken. So behaltet ihr einen Überblick über euren täglichen Cashflow. Aber das ist noch nicht alles, denn Finanzguru erkennt auch automatisch eure Verträge. Vom Streamingdienst bis zu Mitgliedschaften in irgendwelchen Clubs oder obskuren Vereinen, die ihr gar nicht mehr so auf dem Schirm hattet. Und mit nur einem Fingertipp könnt ihr diese Verträge kündigen. Direkt in der App. Rechtssicher und unkompliziert. Und für alle, die noch tiefer in ihre Finanzen eintauchen möchten, gibt es Finanzguru Plus. Für nur 2,99 € im Monat erhaltet ihr detaillierte Analysen eures Ausgabeverhaltens und behaltet so die Kontrolle über euer verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang. Und ab März gibt es eine neue Funktion. Mit der integrierten Überweisungsfunktion könnt ihr nämlich dann Geld noch sicherer und einfacher senden. Der innovative Fake-Shop-Radar erkennt betrügerische IBANs schon von Weitem und schützt euch so vor Betrug. Überweist Geld an externe Konten oder verwaltet eure Finanzen, indem ihr euch selbst Geld sendet. Alles in einer App. Nur als Fans dieses Podcasts haben wir ein besonderes Angebot für euch. Testet Finanzguru Plus ganze 3 Monate lang kostenlos. Ladet einfach die App herunter, verknüpft eure Konten, klickt auf euer Profil und gebt den Gutscheincode S&S ein. Das ist ein Wort, S&S. Das Angebot gilt nur für Neukunden und Neukundinnen. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Also Mac ist der erste Teil, war ja bahnbrechend in seiner absoluten Stumpfheit, aber das ist ja auch der Typ, das Team stirbt und der macht sich selbst Zweifel. Und dann ist aber doch der Mann fürs Eingemachte. Wenn dann einer sagt, kannst du Folgendes, pass auf, der Hai ist jetzt so groß wie 2 Reisebusse übereinander gestapelt, Folgendes. Nimm mal die Strippe hier, mach die um die Hüfte, für die Harpune musst du schon hinschwimmen und reinpieken und dann kommst du einfach wieder zurück. Und Jason Statham, safe, ich mach das. Und alle anderen würden sagen, ja, wüsste ich jetzt nicht. Kannst du direkt frohlich ins Meer werfen. Aber er macht das. Los geht's.
Okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zur... Warum? Was ist daran immer so lustig? Irgendwo muss man doch anfangen.
Ist plötzlich so, ja, wir Transusen so und dann ist so plötzlich.
Ja.
So,
ja!
Das ist ja einer USB-C.
Nee, aber weißt du, was lustig ist in dem Conan O'Brien Podcast, ist genau das, was auch immer seine Kollegen da oder die Sidekicks, die er da hat, die Sona Mostasian und den Matt Gourley, da ist genau das Gleiche. Die lachen auch immer, weil er, hello, my name is Conan O'Brien and. Und naja, auf jeden Fall. Hallo, hier ist Streter und Streberg, Folge 3. Es hat ein bisschen, wir brauchten ein wenig Anlauf, aber jetzt sind wir endlich wieder da. Und wir haben tatsächlich über einiges zu reden.
Ja, Thorsten. Das haben wir. Ich mag zum einen erstmal, Gary, Respekt für diese gelben Blätter.
Ja.
Mega.
Ja, das habe ich mir von Hennes abgeguckt.
Super. Übrigens. Ja, Hennes, Gruß an Hennes, guter Mann. Wir vermissen dich jeden Tag. Nur, dass man es mal gesagt hat, weil es stimmt einfach.
From time to time. Aber time, wenn wir schon mal dabei sind, Hennes ist tatsächlich jetzt unterwegs mit seinem eigenen Podcast, Der heiße Scheiß mit Hennes Bender. Also bitte unbedingt mal reinhören.
Vorher aber unbedingt mal in unseren Podcast reinhören.
Ja, ja, genau. Vielen Dank. Genau. Folge 3, dieses Mal ohne Gast. Aber
diesmal
das macht
ohne
er nicht.
Gast, weil boah, ich habe viele Leute einfach nicht mehr zurückgerufen, weil ich so müde bin.
Ja,
und das ist,
die stehen ja Schlange.
Naja, ne? Ich freue mich schon auf die ganzen Gäste, die kommen, weil ich weiß, wer kommt. Aber heute machen wir in Ruhe. Komm,
ganz genau. Ne,
lass mal ein bisschen strukturiert.
Genau.
Bei Ralf Möller gefreut. Es war halt kein Filmpodcast, aber es war trotzdem toll.
Ja,
und
ja,
jetzt
genau.
Können wir stundenlang über Nosferatu abranten. Also ich könnte da tagelang drüber reden, über den Film.
Ja.
Aber lassen wir.
Ich habe jetzt gerade The Boys gehört hier, Ron Howard und Clint Howard.
die so ihre Lebensgeschichte erzählen, ja, beziehungsweise ihre Kindheit im Showgeschäft auch, mhm, absolut hörenswert. Also ja, wirklich, ja, ganz toll. Also die beide haben wirklich das Glück gehabt, dass sie Eltern gehabt haben, die sehr weitsichtig waren und die das alles genau richtig gemacht haben. Und die haben mit 18, haben die so, hier Junge, hier hast du dein Konto, seh zu, wie ihr damit klarkommt. Ja. Ne? Und es war alles tippitoppi. Und kannst du dich noch an die Serie erinnern, mein Freund Ben, mit Ben der Bär, mit, nee, Clint Howard?
Nee.
Das war ja eine super Story auch. Clint Howard, ich kann mich daran noch gut erinnern, das waren ja da Flipper, Lassie, Ben der Bär, das waren alles von demselben Produzent gemacht. Ne? Und da erfährst du auch mal so ein bisschen, was die mit den Tieren gemacht haben. Nicht schön,
nicht schön,
aber nee,
Lassie
leider
auch
nicht.
Jede Staffel wurde ein Hund verbraucht.
Ja, mindestens.
Ach, hör auf.
Also dem Bär haben sie zum Beispiel die Krallen gezogen. Also und die Zähne auch. Mm. Also, aber nichtsdestotrotz, also das Hörbuch kann ich absolut empfehlen. Es ist total, total schön, weil es auch gute Leute sind. Und deswegen ist das so witzig. Hast du die dritte Folge von Studio schon gesehen?
Nee, ich habe zwei gesehen und habe die dritte jetzt erstmal temporär verpasst, weil ich mich immer sehr auf Daredevil fokussiere.
Ja.
Und ich habe die ersten beiden gesehen. Das ist natürlich super mit diesem Shot ohne Schnitt. Das,
ja,
ist
ja
schon sehr geil.
Ja.
Wir mögen das ja.
Ja, ja, ja.
Seth Rogen mag ich auch gerne. Was mir am besten gefallen hat bei The Studio.
Ja, jetzt sind wir sind jetzt bei Studio Apple Plus.
Bei The Studio Apple Plus. Das ist, oder Plus, Apple Plus.
Apple Plus.
Apple Plus. Mag ich natürlich. Ich mag Seth Rogen sehr gerne, obwohl der oftmals auch so an sich selber Spieler ist. Aber er schreibt halt mit und so. Das ist ganz schön. Ich mag, wie er sich selber, also, das ist schon gut. Dieser Typ, der so lange befördert wird, bis er inkompetent ist, dafür gibt es ja einen wissenschaftlichen Begriff.
Okay, ja, nein, also, ja.
Der gleichzeitig vollkommen konfliktscheu ist, was völlig in Ordnung ist.
Ja.
Und dann dieses, was mir unglaublich gut gefällt, ist, dass diese eine Frau feuern, die du erstmal nicht zu sehen kriegst, diese Produzentin, deren Job er dann übernimmt.
Ja.
Ich finde die ganze Idee, was war das nochmal? Was für ein Seven Up? Welcher Drink? Welcher Drink soll verfilmt werden als Franchise?
Ah, oh, weiß ich jetzt auch nicht mehr. So ein Cocktail. Ja, ja.
Nee,
ja,
nicht so ein Cocktail, so ein Erfrischungsgetränk, so ein beschissen.
Ach so, nee, Kool-Aid.
Kool-Aid. Der Kool-Aid der Film, was ja mega beschissen ist.
Ja, ja,
es wäre
ja
noch was Blöderes eingefallen.
Aber absolut realistisch. Also mich würde das überhaupt nicht wundern, wenn es da schon Gespräche gab.
Schon das macht die Serie jetzt so wertvoll einerseits.
Ja, absolut,
aber was mir
absolut
unglaublich gut gefallen hat,
ja,
ist, dass diese Frau, die ja dann gefeuert wurde, erstmal für mehrere Millionen den Firmensitz hat sanieren und neu machen,
ja,
lassen.
Ja, ja.
Und du gehst da durch und es ist eine Mischung aus Chinese Theater und Aztekengrabkammer mit Goldeinlagen,
ja, ja,
in Tarsien geschnitzten Säulen. Das ganze Gebäude, wo du nur so durchgehst,
ja,
in jedes Büro, ist auf den so derartige 50er Jahre alt geschmacklos. Das ist so lustig.
Das Studio sieht
halt so geil. Also die Firma, der
überhaupt die Serie sieht auch einfach geil aus. Die,
ja,
ist einfach geil gefilmt und ich finde, was Seth Rogen super rüberbringt, das ist halt wirklich so die Liebe, die er für Filme hat,
ja,
aber da ständig so halt dran scheitert. Das ist wirklich
schon
das.
Also ich fand die zweite Folge jetzt natürlich schön, aber mir war klar, dass es so die Form der Eskalation wird. Dass er hinkommt, das Set stört, sie ihn nicht da haben,
ja,
wollen,
natürlich,
es einen One-Take gibt und dass es schlimm wird und dass das Tageslicht dann weg ist, das war,
ja,
mir schon klar. Das war vollkommen erwartbar.
Ja, 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 genau.
Ne? Aber die erste Folge war schon stark, die dritte habe ich noch nicht gesehen tatsächlich.
Die ist mit Ron Howard tatsächlich.
Ich mochte natürlich sehr, sehr gerne, dass sie es geschafft haben. Hier unseren Goodfellas-Mann, boah, meine Fresse, bin ich heute wieder blockiert. Kopf so voll.
Ray Liotta? Nein.
Nein.
Ist er tot? Martin Scorsese
da reinzuholen. Das ist ja wohl super gewesen.
Und vor allen Dingen Martin Scorsese zum Weinen zu bringen. Das ist schon.
Martin Scorsese,
ich glaube, der weint.
Der aussieht wie der Adler aus der Muppet Show.
Ja, 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 ne? Ja, ja, stimmt.
Der, fantastisch.
Ja,
also
ja,
dieses,
ja,
ganze Ding mit, okay, ja, dann, ja, gib mir einfach die Rechte zurück und dann. Das, also mega. Du lernst auch viel.
Du lernst viel.
Ne? Und das ist schon eine ganz tolle Serie. Und gefällt mir gut und da bleibe ich am Ball.
Catherine O'Hara, Beetlejuice,
gehört sich,
ja, ja,
auch so.
Ja, ja,
dass,
genau,
Frauen,
genau,
dieses Formats dann auch endlich mal wieder
Ja, absolut. Also ich war ja skeptisch, weil ja traditionell so Stoffe, die hinter den Kulissen von Showbiz spielt, die floppen meistens. Es gab eine gute Serie auf Disney Plus, The Reboot, die fand ich sehr gut. Da spielte so im Sitcom-Milieu.
Ja.
Die ist gefloppt leider nach einer Staffel. Und dann gab es Studio 60 und The Sunset Strip damals, ist gefloppt nach einer Staffel. Und jetzt hier jüngst The French.
The Franchise mochte ich natürlich, ich habe dann irgendwann den Faden verloren und nicht mehr weitergeguckt,
weil
ich so viel zu tun hatte, aber schon mit den Kostümen und das Problem ist nur, im Moment ist das so, dass sich so Hektik und Stress auf mich so leicht überträgt aus so einer Serie.
Ja,
das ist ganz also komisch so.
Ich habe das Gefühl, die haben alle The Bear gesehen und müssen das jetzt so nachmachen. Ja. Genauso wie die Serie, die auch auf Apple Plus läuft, Krank Berlin.
Nicht gesehen. Also ich bin ja generell, also Ärzte-Serien habe ich ja im Prinzip nichts gegen. Irgendwie ist sie ja immer auserzählt, zum einen durch Grey's Anatomy, was niemals enden wird, und durch Dr. House, was ich sehr geschätzt habe.
Ja.
Aber obwohl Dr. House auch so ein One-Trick-Pony ist, ne?
Ja, das stimmt.
Frau kommt rein, Bein fällt ab.
Ne? Genau, was könnte haben?
Ja.
Ja, dann ist
aber du musst dir überlegen, wie großartig Carl-Dieter Klepsch, der den ja synchronisiert hat. Ich meine, der musste den ganzen Käse drauf schaffen. Was ist das für ein Synchrongott
auch? Ja.
Aber ich habe nicht Krank Berlin gesehen. Wie ist das denn?
Krank Berlin fängt an.
Ist ja ein geiler Titel, muss man dabei gesagt haben.
Ja,
geiler
Titel, Krank Berlin. In Amerika ist der ER Berlin, was ja Sinn macht. Der Film oder die Serie fängt an mit einem Typen, der einen Hoodie trägt und in irgendeiner Techno, habe ich so gedacht, naja, natürlich, ist ja Berlin. In irgendeinem Techno.
Jede deutsche Serie fängt so an.
Unter Drogen tanzt und dann taumelt er raus, er wird von einem Auto angefahren, er rappelt sich wieder auf, er geht ins Krankenhaus und ich sage sofort zu meiner Frau, pass auf, das ist der Chefarzt. Genau so war's. Und Krank Berlin, das ist so, als wenn man sagt so, im Last of Us-Universum, da können wir doch noch eine Krankenhausserie unterbringen. Ne? Und da haben die gesagt, jo, sicher, machen wir Krank Berlin. Und das ist es halt einfach. Und es ist nur, ich weiß jetzt nicht, in der wievielten Folge kam dann raus, das spielt in Neukölln. Da habe ich gesagt, okay, das macht Sinn, warum das alles so apokalyptisch aussieht. Aber ich finde sie irgendwie auf merkwürdige Art und Weise gut, weil sie gut gespielt ist, weil die Figuren gut sind. Aber du kannst es jetzt nicht so mit Emergency Room oder mit Grey's Anatomy.
Emergency Room.
Also da geht's. Na,
Francesco Emergenzi, Erfinder des Gebäudes.
Da sind mehr die Figuren im Mittelpunkt und die Krankheiten eher nicht so. Aber ich finde es trotzdem, aus irgendeinem merkwürdigen Grund finde ich es trotzdem gut. Aber es macht keine gute Laune, das sage ich gleich.
Okay, ich guck mal, die Darsteller wirken alle vielversprechend und ich habe den Trailer gesehen. Der Trailer war mir zu sehr.
Ja. Aber, der diesen Drogentypen spielt, der Chefarzt ist, da habe ich gedacht, Mensch, an wen erinnert er mich? An wen erinnert er mich? Und? Wie es mir eingefallen ist, an den jungen Ralf Richter. Original, der sieht original aus wie Ralf Richter, als der so in dem Alter war. Also, kann man mal reingucken. Kann man mal machen.
Was ist mit Daredevil, Born Again?
Ich bin ja nie auf den Daredevil-Zug aufgestiegen.
Check ich nicht. Echt nicht?
Nee.
Daredevil ist halt, also die
ich fand die Comicfigur fand ich immer interessant.
Ich fand sie immer interessant. Der Dämon bei uns. Damit man der trägt ja Doppel-D.
Ja.
Und,
der Dämon.
Daredevil trägt Doppel-D im Brustbereich. Mhm. Und deswegen muss man der Dämon nennen. Statt Daredevil.
Ja.
Das ist ja auch.
Aber wie willst du Daredevil auch übersetzen?
Teufelskerl.
Ah, ja, stimmt. Aber das hört sich dann so nach einem Terence Hill-Film an, weißt du so?
Das stimmt schon, ja. Wastel. die Serie war toll mit Scott Glenn und so und Pipapo und wie er dann blind wird und unglaublich tolle Serie.
Ja.
Dann kommt irgendwann der Punisher dazu, gespielt von John Bernthal.
Ja, der ist ja sowieso.
Also, fantastisch.
Der ist großartig.
Synchronisiert vom großartigen Martin Kautz. Und fantastisch. Fantastischer, fünfdimensionaler Punisher. Und in der neuen, es ist jetzt tatsächlich so, dass Wilson Fisk, ne, gespielt von Winston D'Onofrio, möchte Bürgermeister von New York werden, kriegt auch die Kurve. Da spielt der Sohn mit von James Gandolfini, der aussieht wie der junge James Gandolfini.
Ach, der spielt da schon mit?
Ja, der ist ein Vasall.
Ah, okay, okay.
Wieso schon?
Ja, weil den kenne ich aus anderen Filmen. Der hat ja zuletzt in Saturday Nights hat er mitgespielt und in Licorice Pizza hat er. Oder hat er mehrere Söhne? Nee, Moment. Nee, das ist der Sohn von Simon Philip. Nee, wie hieß er? Simon Philip Hoffman.
James Gandolfini.
Nee,
James Gandolfinis Sohn, nee. Der aussieht wie James Gandolfini.
Dann meine ich einen anderen Sohn.
Der spielt mit und Daredevil, es ist am Anfang direkt schon wieder leicht traumatisierend, wenn man das so übertrieben sagen darf. Da stirbt einer aus dem Team von Daredevil, also nicht von Daredevil, sondern von der Anwaltskanzlei.
Ja.
Und es gibt einen Megakampf mit Bullseye, also wirklich, wirklich gut.
Okay.
Und daraufhin hängt Daredevil Maske an den Nagel. Und fertig.
Ja.
Und trauert vor sich hin.
Ja.
Wilson Fisk indes, der irgendwie
abgetaucht. Kingpin.
Hm. Aber Wilson Fisk wird Bürgermeister von New York. Und spielt sich da auch wieder ein Wolf. Es ist recht fantastisch.
Ja.
Und beide verleugnen quasi, was sie sind. Der eine ist Daredevil und der andere ist halt der Kingpin.
Mhm.
Und trotzdem haben sie einfach diese Verbindung noch in ihr Milieu.
Mhm.
Ne? Wenn sie einem Ellenbogen durchs Fressbrett ziehen können, machen sie es. Und wenn er auch als Bürgermeister irgendwas mit konkurrierenden Gangstern zu tun hat, indem er in den Klöten tritt, wird das auch erledigt.
Ja.
Und das ist schon ganz toll, wie das vor sich hin eskaliert. Und dann kommt in Folge 3, glaube ich, finden wir den Punisher. Also das heißt, dass Matt Murdock einmal den Punisher aufsucht, Frank Castle. Und das ist einer der besten Dialoge zwischen zwei Superhelden, die es je gegeben hat im Marvel-Universum.
Okay, jetzt muss man aber dazu sagen, Daredevil war ja ursprünglich eine Netflix-Serie, ne? Und dann war die aber irgendwann zu Ende, wenn ich mich recht erinnere?
Ja, also bei Netflix ist es ja gerne mal zu Ende, weil das dann alles zu teuer wird.
Ja.
Egal wie erfolgreich das ist,
ja.
Wenn die eine Klausel haben, dass die Leute immer mehr Kohle kriegen und du keinen mehr bezahlen kannst und diese Serie dann vielleicht doch unwirtschaftlich wird, dann stellen die ein nach 4 Staffeln oder 5. Egal, was das ist.
Und wer hat die jetzt aufgegriffen?
Disney Plus. Deswegen hast du gedacht, nein, Goofy wird einer der Sidekicks sein.
Ja.
Du hast Schiss,
ja.
Das Ding läuft ohne Blut ab und viel Zwinky Zwonky. Nee, gib auf Fresse.
Ja.
Gib gut auf Fresse.
Ja.
Beide teilen aus wie eh und je, gut gemacht.
Ja.
Subversiv, also auch ein bisschen eklig. Gut.
Ja.
Ich mag es, ich weiß nicht, wohin es geht, aber ich mag es.
Ja.
Sehr, sehr gerne.
Werbung. Mal ehrlich, wer von euch keinen Bock mehr hat auf Zuckersoftdrinks und künstlichen Aromen, für den gibt es eigentlich nur noch eine Alternative. Und die heißt Holy. Holy, das sind echte Geschmacksexplosionen ohne den ganzen ungesunden Kokolores. Und Holy gibt es in 3 genialen Geschmackskategorien. Holy Energy, der Wachmacher ohne Taurin, dafür aber mit dem sanften Kick von New Calf, perfekt, um dich über das typische Mittagstief zu wuchten. Holy Iced Tea, die kalorienarme Erfrischung ohne Koffein, ideal für die Abwechslung zwischendurch. Und Holy Hydration, der Durstlöscher für Sportler und alle, die dies werden wollen, mit hochwertigen Elektrolyten und Mineralstoffen. Aber warum sich nur mit einer Sorte begnügen? Um die ganze Vielfalt von Holy kennenzulernen, gibt's nichts Besseres als das Starter Set Deluxe. Denn da ist alles drin. Alle 21 Bestseller-Sorten und zwar doppelt. Also 42 Portionen oder rundgerechnet 21 Liter purer Genuss. Plus Gratis-Shaker. Und das alles für unschlagbare 49,99 Euro statt 91 Euro. Und für Sträter und Streberg-Fans gibt es 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Einfach beim Checkout den Code SUS5 eingeben. Ich wiederhole nochmal, SUS5. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende. Hast du mitbekommen, dass die Brokkolis sind jetzt weg? Punkt. Mehr sage ich nicht.
Achso, ich war Edeka Nüsken in Waltrop. Nein, du meinst natürlich jetzt, die Brokkolis sind aus dem James-Bond-Game raus.
Ja,
ja,
unfassbar, da ich das nochmal erleben darf.
Ja, das ist tatsächlich.
Und jetzt hat
Steven Rote Beete übernommen.
Ja.
Und da werden wir mal sehen, wer es wird.
Ja, was erwartest du? Also ich vermute mal, dass es demnächst auf Amazon eine James-Bond-Serie geben wird.
Ja, das vermute ich nämlich genau nicht, weil dieses ikonische Ding, diese Gelddruckmaschine, die fasst du nicht so an.
Ja.
Was du machen kannst, ist eine Animated James Bond Serie. Das könnte man theoretisch machen, weil es immer ein klein bisschen günstiger ist als eine Realverfilmung, je nachdem, wer es macht. Und ich glaube, dass es ist nichts passiert. Ich glaube, sie fassen die Filme nicht an. Die Filme sind Gelddruckmaschinen und die gehen ja, kommen ja gerne auf eine Milliarde raus, dann über kurz oder lang. Ja. Die Vermarktungsstrukturen von James Bond Filmen ist immer gut gewesen und immer sorgfältig. Die Charaktere wurden gut aufgebaut, die haben ein paar Filme gemacht, dann hat man das Bedauern, dass sie aufhören. Ich glaube nicht, dass sie anfangen zu ramschen. Ich glaube, dass,
ich hoffe nicht,
wenn die Broccolis nicht dabei sind, die viele Sachen bestimmt haben, zum Beispiel, dass der Charakter James Bond nicht beschädigt wird und er darf dies nicht und er darf das nicht und dann darf er keinen, dann darf man auch irgendwie kein Smoking tragen in anderen Filmen und so, ne?
Ja.
Wie
Dingenskirchen
in Thomas Crown Affäre, der durfte kein Smoking tragen, damit das nicht mit James Bond verknüpft wird hier, Pierce Brosnan.
Okay. Entschuldigung.
Ich glaube, dass sie wieder einen sorgfältigen Film machen, wo das Casting wirklich wieder sauber abläuft.
Ja.
Ich bin nach wie vor sehr für Idris Elba, nach wie vor.
Ja.
Halte ich für einen mega James Bond.
Ja, es wäre mal echt interessant, mal
nur muss ich neue sagen, jetzt nach 7-8 Jahren kannst du jetzt auch mal einen James Bond langsam aus der Kimmel ziehen. Ich weiß nicht, was das hier soll. Weißt du? Du hast ohne Ende Vorlagen, ohne Ende. Du hast ohne Ende Leute in der Pipeline, die James Bond spielen können. Was dauert das hier so lange? Was soll das?
Ja.
Welche Generation willst du jetzt ranzüchten? Wir haben jetzt den Tod verdaut von Dingenskirchen, von James Bond. Ich persönlich hätte auch nichts gegen kleinen Cliffhanger. Im neuen James Bond würde ich erzählen, dass Daniel Craig nicht wirklich gestorben ist in seinem Henley-T-Shirt, sondern da war eine Bodenklappe. Da ist er rein.
Natürlich, eine Bodenklappe.
Und jetzt ist er ein bisschen verbrannt, aber geht und er zieht sich zurück. Auf seinen, hier, weißt schon, ne?
Ja, ja.
Wie heißt das nochmal, das Anwesen seiner Eltern?
Weiß ich jetzt nicht gar nicht.
Nicht GoldenEye, sondern ist doch egal.
Ja.
Und da geht er hin und fängt an zu schnitzen oder kauft sich auch einen Lasercutter wie ich.
Ja, ja.
Und fertig. Und dann bleibt er da und wir führen einen neuen James Bond ein und wäre sehr für Idris Elba. Ich würde es unglaublich gerne sehen.
Ja, ich auch, tatsächlich. Also da wäre ich auch neugierig.
Idris Elba wäre der perfekte James Bond.
Ja, also ich glaube, ich wäre auch neugierig auf einen weiblichen James Bond.
Und nein, das geht halt nicht, weil er James Bond ist.
Ja.
Es tut mir leid. Ich will jetzt nicht mehr puristisch sein und sagen, wir nehmen das. Nein, das ist halt, James Bond, ich bedauere sehr. Ich bedauere sehr, dass das nicht geht. Dafür verspreche ich aber auch, also bitte keinen weiblichen James Bond. Und dafür verspreche ich aber auch, Christoph Waltz wird nicht Madame Bovary. So, weißt du, wir lassen das auch so, das fassen wir nicht an.
Ja.
Ne? Auch, ich glaube auch nicht, dass das Ralf Richter Mary Poppins wird. Auch da lassen wir die Finger vom weg.
Ja.
Das ist ja andersrum, drängt sich da ja auch keiner rein. Und ich glaube, dass du brauchst keinen Weib, du musst diesen Sprung nicht machen. Du kannst eine Handvoll ikonischer Figuren wie Superman behalten. Superman und James Bond und Tarzan. Tarzan darf gerne Afroamerikaner sein oder Asiater, das ist mir vollkommen wurscht. Das kann mir auch wurscht sein, weil das sind ja alles die gleichen Leute. Idris Elba ist fantastisch, ein maskuliner Typ mit der richtigen Art, der
auch
toll
passen,
synchronisiert wird von Oliver Stritzel. Und das würde passen, du kannst ihn dir als James Bond vorstellen, jetzt schon, ohne irgendwas gesehen zu haben.
Ja, ja,
und dann gibt's Leute, da kann man halt nicht ganz so gut.
Ja.
Aber ich bin mir sicher, dass sie darüber, dass sie dir einen James Bond präsentieren werden, wo du sagst, wer ist das denn nochmal? Und dann stellst du fest, der hat schon mal die zweite Geige gespielt im Guy Ritchie-Film.
Ja.
Der war schon mal, der Typ, der die Fanta bringt in, ne?
So. Ja.
Und dann bauen die wieder einen auf.
Ja.
Das ist
ja,
nicht jeder Pierce Brosnan so, ne?
Ja, ja.
Wo man sagt. Aber auch der kam aus einer Fernsehserie letztendlich.
Ja, 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 ja.
Und das wird man dann sehen. Ich glaube nicht, dass Idris Elba wird, weil der sich bestimmt für zu alt hält, obwohl der nicht zu alt ist. Aber ich fände es halt schön.
Naja, du kannst ja auch einen älteren James Bond mal erzählen, das meine ich ja.
Aber du kannst mit dem älteren James Bond kein episches Franchise aufbauen. Weil irgendwann ist er dann 63, wir alle wissen, dass er 63 ist, und dann fällt dieses Miss Moneypenny, Knickknack, Ficky Ficky, so ein bisschen unter den Tisch. Ich meine, das ist unter den Tisch gefallen, was ich wirklich angenehm finde, weil Roger Moore hat da wirklich den Bogen überspannt.
Ja,
Roger Moore. Also, dass die überhaupt sprechen durften, die Frauen.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Und das,
Aber ja. dennoch waren so die für mich als Kind war Roger Moore so der beste Bond. Aber ganz ehrlich muss ich auch sagen, das war natürlich der erste war Bond, der den beste. Ich überhaupt gesehen habe.
Ja, ich auch.
Ne? Mein Vater war natürlich ein großer Sean Connery-Fan und später habe ich dann auch begriffen, warum. Also das hat alles seine Existenzberechtigung. Die sind alle super. Und in dem Zusammenhang möchte ich aber noch erwähnen, dass Robert McGuinness, das ist der Zeichner und Illustrator der James-Bond-Poster, der ikonischen James-Bond-Poster,
ja.
der ist leider jetzt auch verstorben, allerdings mit 99 Jahren. Also da darf das heißt, man ja gerne
machen. Das ist ja eine Einschränkung. Vielleicht wäre er gerne 102 geworden.
Ja.
Also 100 zu erreichen, glaube ich, da ist auch schon.
Also da muss ich echt sagen, mein Lieblings-James-Bond-Poster ist immer noch Live and Let Die. Der erste Roger Moore.
Das war richtig stark.
Das, ne? Was für ein tolles Poster. Bei mir ist es Moonraker, Poster.
Weil ich das hatte. Ich war okay. Moonraker.
Ja.
Das ist ja auch, Roger Moore ist ja auch mein James Bond, weil wir
ihn
jung waren, als die im Kino kamen.
Und weil wir ihn aus die 2 kannten. Das darfst du ja nicht vergessen.
Ja. Ne? Ich kannte ihn damals genau. null aus die 2.
Ah, okay.
Ich kannte ihn erst viel später aus die 2.
Ja.
Aber das war toll.
Ja,
das
ja.
war der James Bond. Dieses, ne?
Absolut. Also das ist.
Sie hängt zu seiner Sache. So zack, zack.
Ja,
der
ja.
schlips es ab. So die ganze Scheiße. Das habe ich sehr, sehr gemocht. Sehr,
ja, ich
sehr.
Auch. Ich hatte da damals noch Leben und Sterben lassen, hatte ich noch in meinem Viewmaster. Weißt du, da konnte ich die besten Szenen aus dem
das
Film
war auch, das war auch gut,
nachempfehlen.
Weil die Musik, Live and Let Die, von Paul McCartney, die war so hektisch, dass ich zwischendurch immer was umgestoßen habe, wenn ich die gehört habe.
Ja, ja.
So eine Klabutter, so ein Regal. Das war wirklich,
ja.
Also im Zweifelsfall sollte immer alles Shirley Bassey singen.
Das Oder stimmt. Shirley, ich glaube, das ist die einzige Künstlerin, die 2 Bond-Songs gesungen hat.
Ne? Das weiß ich nicht genau. Ich bin im Bond-Song-Game nicht so drin, aber ja.
Goldfinger natürlich und ich meine Diamonds Are Forever.
Diamonds Are Forever, das glaube ich, dass du damit recht hast. Ja.
Habe ich auch. Stimmt. Und das sind auch die Bond-Songs, die sind ja auch alle durch die Bank weg wirklich gut. Ja,
Billie Eilish fand ich toll, Madonna fand ich auch toll. Ich finde eigentlich jeden Bond-Song gut, bis auf Paintings on the Wall. Der ging mir so ein bisschen irgendwie so weg, obwohl der auch ein guter Bond-Song war, weil er immer Jerry Goldsmith da drin mit rumrührt. Ne?
Ja.
Ist es Jerry Goldsmith? Ich glaube ja. Nein.
Ja.
Nein, Jerry Goldsmith. John Barry. Barry. Und deswegen mag ich eigentlich alle Bond-Songs, kannst du gut hören. Ich mochte All Time High von Rita Coolidge unglaublich
super.
Gerne.
Super.
Mein Ewigkeits-Bond-Song wird sein, für immer, For Your Eyes Only von Sheena Easton.
Das
war meine erste Schallplatte, glaube ich. Ja, meine erste Schallplatte und ich liebe diesen Song nach wie vor. Er wird nicht schlecht. Er ist fantastisch.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir absolut recht.
Dankeschön.
Also Sheena Easton ist da super. Meine erste Filmmusik war übrigens der Titelsong von Ennio Morricone hat das gespielt oder beziehungsweise dirigiert oder komponiert und Mein Name ist Nobody. Das war die erste.
Die Musik habe ich gar nicht verstanden. War das nicht?
Ja, die war super. Also die
wenn du dir anguckst, Once Upon a Time in America, weil ich das Gefühl hatte, da hat jeder seinen eigenen Track erste Mal. War bei Star Wars wahrscheinlich auch so. Ne?
Ja. Morricone und John Williams sind für mich wirklich, also ich sage ja immer, es vergeht kein Tag in meinem Leben, wo ich nicht mindestens eine Melodie von diesen beiden Komponisten.
Ich höre das auch jeden Tag.
Ja, ja, genau. Also The Ecstasy of Gold hier von
das ist The Ecstasy of Gold, Thema dell'amore.
Ja.
Aus Cinema Paradiso. Oh, fantastisch.
Auch super.
Ah.
Ja, den möchte ich auch gerne nochmal sehen.
Leck mich am Arsch. Oder die Musik von Der englische Patient. Wer auch immer das ist.
Ja, Ralph Fiennes. Ja, genau. Den Film habe ich nicht so richtig kapiert.
Ich habe den einmal gesehen, der hat einen Flugzeugabsturz. Der Rest ist mir vollkommen entfallen.
Ja,
die
ja.
Geschichte rückblenden. Kikriki. Tolle Musik.
Ja, Morricone. Auch ein ganz großer. Ich
war das Morricone? Das war, glaube ich, nicht Morricone. Ach aber
so,
es war tolle Musik.
Ja.
Ich weiß es jetzt gerade nicht.
Nee,
das ist ein Podcast, wo verhältnismäßig von mir gesagt wird, nee, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Hier Dingenskirchen.
Ja.
Das ist ein Fachpodcast.
Ja.
Hennis hätte mich schon dreimal geohrfeigt jetzt.
Ja.
Und ich hätte ihn dann wirklich einfach
auf den Tisch gesetzt. Nein. Ja, ganz genau. Hör mal.
Hier.
Tom Hardy.
Ja, Stan Laurel und Tom Hardy.
Das waren das Beste. Boah, mein Magen hat jetzt gerade geknurrt.
Ja.
Boah, unfassbar, also ich habe noch nichts gegessen. Nein, aber Tom Hardy ist jetzt sehr präsent mit einem Film, der am 25.04. auf Netflix zu sehen ist, Havoc.
Herr Wok.
Der Herr interessanterweise.
Herr Wok und Frau Wok, ja. Beide haben so eine sehr flache chinesische Pfanne. Herr Wok, genau. Können Sie mir ein bisschen Gemüse anbraten? Nee, worum geht's?
Worum es jetzt geht, weiß ich gar nicht. Ja. Also um Klopperei und das Ganze ist inszeniert von Gareth Evans. Ich wollte Edwards sagen, aber der macht ja Jurassic World Ding Rebirth. Gareth Evans und der hat gemacht The Raid 1 and 2 und Gangs of London.
Kann er nicht schlecht sein. Gangs of London habe ich sehr gemocht.
Ja.
Bis ich den Faden verloren habe, aber an sich habe ich es gemocht.
Genau. Und das ist ein Film, der ist schon 4 Jahre alt und der kommt aber jetzt endlich kommt er im Streaming und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf und ich freue mich auch sehr darauf auf Mobland.
Auf Mobland freue ich mich auch sehr. Ich dachte lange, das wäre ein Einkaufszentrum für so Bodenwischer. In Mobland haben wir wieder besondere Angebote, aber es geht ja wohl um das organisierte Verbrechen.
Ganz genau. Und es ist mal wieder eine Guy Ritchie-Produktion, eine Guy Ritchie-Serie mit Pierce Brosnan als Patriarch.
Mit Pierce Brosnan als Patriarch und was muss ich feststellen, Frank Glaubrecht spricht ihn? Herr Glaubrecht, hatten Sie ein Einsehen? Sprechen Sie den? Wir beten den Boden an, auf dem Sie gehen, Herr Glaubrecht. Wir beten den Boden an. Versuchen Sie es, solange Sie können. Ihre Stimme ist wichtig für uns. Wirklich.
Ja.
So.
Aber er läuft komischerweise noch nicht in Deutschland. Also, keine Ahnung warum. Also
weiß ich jetzt auch nicht.
In Amerika läuft er schon auf Paramount Plus.
Herr Glaubrecht, bitte.
Ich freue mich sehr darauf. Guy Ritchie der ist wieder so richtig im Spiel drin, würde ich mal sagen. Ja.
Also, nachdem er sich Disney vom Hals geschafft hat.
Ja, genau.
Prinz Ali, klasse wie nie, Ali Al-Babwa, wo ich gesessen habe, dachte, ja gut, okay, läuft. Ja.
Freust du dich auf...
animierter Papagei.
Ja, genau. Freust du dich auf Last of Us Season 2? Steht ja jetzt auch vor der Tür.
Ich bin, erstmal freue ich mich drauf, weil es umsonst ist, ist bei mir enthalten und ich kann es einfach anmachen, also freue ich mich drauf.
Hast du Wow?
Ich habe Wow.
Okay.
Ich habe alles durchge... Ne? Mhm. Und jedes Mal denke ich mir, boah, jetzt bestelle ich Wow ab, ich gucke da nichts. Und dann kommt The Penguin. Und dann sage ich, nee, das geht jetzt nicht mehr. Und dann kommt The Last of Us. Die machen immer was richtig. Die haben ein Produkt, das mich interessiert.
Ja.
Und dann stehe ich da und bleibe trotzdem am Ball bei denen.
Geht mir genauso.
Und das ist wirklich, also verrückt. Und außerdem haben sie Masterchef. Das liebe ich auch.
Ach so,
das ist wie 500 Leute auf dem Parkplatz gegeneinander antreten und Möhrchen schneiden. Und dann kommen sie weiter, bis du zum Schluss Masterchef bist.
Ja.
Also richtig mal ausnahmsweise einem geerdeten Handwerk, das gucke ich wahnsinnig gerne.
Ja.
Masterchef ist super.
Genau.
Und ich habe die Frage vergessen.
Ich hatte dich nach Last of Us...
Last of Us 2. Ich habe Angst, dass sie Joel totschlagen in Folge 1. Ich habe große Angst, dass sie Joel in Folge 1 kaputt schlagen.
Ich glaube nicht. Also der Neil Druckmann, der hat in einem Interview schon gesagt,
Neil Druckmann heißt, aber ja,
dass sie das anders strukturieren, also dass das nicht so strukturiert ist wie das Videospiel.
Wird in Folge 2 totgeschlagen.
Und das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass sie aus dem Videospiel praktisch 2 Seasons machen, also Season 2 und 3.
Das will ich hoffen, weil ich möchte eigentlich nicht, dass Joel totgeschlagen wird. Das ist nicht hilfreich auch.
Ja.
Beim Spiel ging es ihnen darum, uns möglichst vor den Kopf zu stoßen, was gut funktioniert hat. Das Spiel war ja brillant.
Ja, absolut.
Aber ich möchte nicht, dass Pedro Pascal, dieser Sympathieträger, der ja schon den Gladiator 2 nicht überlebt hat, dass der in der ersten Folge kaputt gewämst wird.
Nee, ich glaube es nicht.
Dann
ich glaube es wirklich nicht.
Gehen die nämlich alle Sympathieträger flöten oder die Identifikationsfiguren. Ja. Man macht das eigentlich nicht.
Ich finde es interessant, dass die Diva, die spielt die Abby.
Ja.
Und interessanterweise damals, als das bekannt wurde, dass es eine Last of Us Serie geben wird, haben alle, das ganze Internet hat halt gesagt, boah, die wäre perfekt für die Rolle der Ellie.
Und jetzt sagen alle, was für eine Scheiße. Aber das ist ja normal, das ist das Internet.
Ja. Irgendwas ist ja immer irgendwie. Und ich freue mich sehr drauf und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch wieder, genauso wie wir bei der Season 1 auch überrascht waren, weil da gab es ja auch Folgen, die plötzlich einen ganz anderen Fokus hatten. Folge 3 war das.
Die Schwulenfolge, die ganz toll war.
Ganz genau. Die
ich bitterlich Spiel, geweint habe.
Die im Spiel wirklich nur ganz minimal angerissen wurde. Und aber da hat man dieser Folge oder beziehungsweise dieser Story einen richtig großen Raum
das
gegeben.
Das war brillant.
Und das wird jetzt
weil
wieder passieren.
Du ein latentes Gefühl der Bedrohung hast.
Ja,
und der denkt, der wird den so vom Tisch ziehen.
Ja.
Und in Wirklichkeit sieht sich der als heterosexueller alter Knochen. Die Füße hoch. Und lernen alles, was ich noch nicht wusste, über die Liebe zwischen Männern.
Hm.
Und das war wirklich toll. Das war eine tolle Folge. Danach
das war eine gedacht, tolle Folge.
Eieiei.
Ja. Ja, ja, ganz genau.
Eieiei.
Ja.
Das war stark.
Ja.
Schon das rechtfertigt das alles.
Ja. Ganz genau. Also, wie gesagt, meine Prognose ist, es wird zwei Staffeln geben von The Last of Us. Von dem zweiten Spiel wird man zwei, weil das bringt die Story einfach mit sich.
Ja.
Also,
ja.
Du kannst nicht, diesen Kniff, den die in dem Videospiel gemacht haben, der war sehr schockierend. Also man musste sich da auch echt dran gewöhnen.
Der Kniff, den sie im Videospiel machen, war zum einen schockierend, zum anderen war es der aufrichtigste Kniff, der manipulativste Kniff und der menschlichste Kniff, der in einem Videospiel je vorgekommen ist.
Je. Und ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben. Jetzt muss man ja sagen, ein Videospiel zu entwickeln und das dann zu machen und das dann rauszubringen und dann werden unendlich viele Tests gemacht. Das sind ja Jahre. Wie die das geschafft haben, das so lange geheim zu halten, das ist wirklich ein Wunder. Ich weiß, als kurz bevor das Spiel dann rauskam, wurde das gespoilert. Und aber da war es dann schon zu spät, irgendwie eine Woche später oder 14 Tage später kam dann das Spiel raus. Und es war sehr kontrovers, aber ich habe die Macher dafür echt gefeiert. Ich habe gedacht, Leute, ihr habt Eier.
Ja,
das muss man erzählerisch, muss man wirklich sagen. Ich weiß, du bist einer, der gerne immer solche Cutscenes einfach wegschneidet und dann...
Ja, nein, eigentlich in diesem Fall nicht, weil das war, in dem Spiel ist es zu wichtig, sonst ist gar kein Anschluss mehr.
Ja.
Bei den meisten anderen wie Sniper Elite, was auch richtig scheiße ist. Ne?
Sniper Delight.
Mm. Also der Hip-Hop. Ich habe Sniper Elite 5 jetzt gespielt, das ist wie alle anderen Teile auch.
Ja.
Wobei der erste und zweite, oder ich glaube der zweite, war zumindest noch in 3D. Das war geil. Konntest in 3D spielen auf der PlayStation. Und der ist jetzt genauso wie die anderen auch.
Ja.
Sterbenslangweilig. Immer die gleichen Mechanismen. Nicht ein einziges Element ist dazugekommen.
Ja.
Du verstehst den Typen absolut nicht. Der spricht Cockney.
Cockney-Englisch ist auch echt eine Kunst für sich.
Ey, Junge. Und das ist wirklich vollkommen sinnlos.
Ja.
Also gut angelegte 60 Euro. Vollkommen sinnlose Scheiße.
Ja.
Ich habe jetzt auch die Zusatzmission gekauft. Also Hitler habe ich schon erschossen im wegfahrenden Auto.
Gott sei Dank.
Nee, gar nicht wahr. Hitler habe ich erschossen am Scheißhaus in irgendeinem Filmstudio in Frankreich. Und jetzt mache ich noch irgendeine Mission, die genauso sinnlos wieder ist.
Ja.
Also
Ich spiele übrigens zurzeit gerade, wenn ich Zeit habe, weil da braucht man ein bisschen mehr Zeit für Armor Reforger. Das ist ist es ein Shooter? Ja, es ist schon ein Shooter, aber das ist eigentlich mehr so eine Kriegssimulation. Also man muss Man bewegt sich in einem auf so einer Insel und da ist ganz wichtig, dass man mit Leuten zusammenarbeitet. Man muss eine Basis bauen und es ist ein sehr langwieriges Spiel. Aber das Geile daran ist der Chat. Du musst im Spiel Chat, weil du hörst deine Kollegen wirklich, wie sie sich bewegen. Also du brauchst nicht fragen, hör mal, Pimmel, Vorhaut, Käse, 21, wo bist du gerade? Weil, wenn Pimmel vor Ort Käse 21 sich meldet, dann merkst du, der ist links hinter mir. Verstehst du? Also du hast
das ist natürlich auch über die Kopfhörer andererseits. Ne?
Das ist super geil. Aber ich glaube, so ist Krieg. Und das ist nicht gut. Weil die meiste Zeit über siehst du die Feinde nicht. Du wirst plötzlich nur vom Weitem angeschossen und dann musst du dich verarzen, was auch nicht so einfach ist wie im Battlefield, weil es einfach nur bumpf. Weißt du, den Defi benutzen, sondern du musst erstmal die Morphiumspritze und dann den Verband und dann dies und dann muss dich einer da rausziehen und sowas. Also super aufwendig, aber du kriegst wirklich so ein, also da war einmal so ein Moment, da waren wir alle, ich und mein Kollege, wir waren in so einem Helikopter mit Leuten aus England, mit Leuten aus Holland und wir wurden von dem Helikopter, also so ein Typ, der wirklich nur zur Aufgabe hatte, uns mit dem Helikopter von A nach B zu bringen, um die Station einzunehmen. Und dann kommt immer so ein sehr geiler Soundtrack, der mich von der Melodie her sehr an Band of Brothers erinnert, weißt du? Also du steigst halt aus diesem Helikopter raus und du hast wirklich so ein, oh Mann, weißt du, so kriegst du wirklich so ein patriotisches Gefühl. So, ne? Und es ist nichts für Casual Gamer, also es ist Lichtjahre entfernt von Call of Duty, was Gott, da habe ich jetzt mal einen Monat ausgesetzt. Ne? Ich habe
auch lange nicht gespielt. So.
Also du erkennst das nicht mehr wieder. Das ist echt, die Fortnite-isierung von Call of Duty ist unfassbar.
Nee, ich habe da so viele Downloads
Da dauert es Jahre wahrscheinlich.
Ja. Wollen Sie den Plumperquatsch-Modus runterladen? Weißt du, ja, 87
GB. Teenage Ninja Turtles. Ja, dann ist das so. Dann, ja. dann schießt du da halt rum, weißt du, denkst, nein, die Teenage Mutant Ninja Turtles hatten nie Schusswaffen. Das geht da. Ne? Und naja, gut, also was will ich mich aufnehmen?
Ja.
Ich freue mich auf Battlefield, auf das neue Battlefield, weil da sind jetzt schon neue Szenen geleakt worden. Ich bin ein Shooter-Fan und das sieht sehr spektakulär aus. Man geht offensichtlich back to the roots. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Was eigentlich so ein bisschen krank ist, weil ich frage mich immer, gerade in Zeiten wie diesen, weißt du, wo es ja wirklich Konflikte gibt, dass man da die Trivialisierung von Krieg.
Ja.
Aber
Trivialisierung von Krieg.
Von Leid, von menschlichem ist Leid.
Immer schon gewesen. Ja. Die Trivialisierung von Krieg, das sind jetzt Computerspiele, über die wir uns jetzt moralisch erheben können. Als Kinder gab es in Tüten zum Aufreißen kleine grüne Aufstellsoldaten. Wir konnten den Zweiten Weltkrieg auf der Tischtennisplatte
nachdenken. Airfix, kannst du dich noch an Airfix erinnern?
Ja. 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 Wir hatten immer schon Kampfbomber aus Styropor, die man zusammensteckte, die fliegen konnten.
Ja, ja.
Wir hatten immer Kriegsspielzeug. Wir haben früher mit Figürchen da gesessen. Piff, paff, puff. Also die meisten waren Amis und alle waren grün und hatten so eine Bodenplatte. Ja, ich war erstaunt, als die Leute mit normalen Füßen gesehen haben im Fernsehen. Ja. Und dann standen die da. Dann konntest du irgendwelche Hügel einnehmen, Ameisen. Du hast immer schon mit Kriegsspielzeug gearbeitet.
Ja, das stimmt.
Der Krieg war im Spielzeug schon immer vorhanden.
Ja.
So, und deswegen ist es verlogen zu sagen, ja, jetzt Call of Duty, nachladen. Jetzt lernst du wenigstens mal aus einer Waffe. AK-47, zieht nach links, ey. Das wirklich, gibt's auf keinem Schiff.
Ja.
Leck mich am Arsch.
Ja. Ne?
Oder die Uzi, da hast du ja überhaupt nicht so. Da kannst du auch werfen, die Uzi.
Ja.
Und das ist, es ist halt stumpf und soll Laune machen. Und die Leute sterben nicht wirklich. Und keiner von diesen ganzen Quietschis und Speckbeinen, die da sitzen, inklusive mir selber, würde auch nur 20 Minuten in dem wirklichen Gefecht überleben.
Keine 20, nur 5. Keine 20 Minuten.
Ja, ich weiß nicht, auf einer kleinen Karte, aber du weißt, was ich meine, in einem Waldgebiet. Und wir alle würden campen.
Ja,
denn das ist natürlich das, was du im Krieg machst. Wir würden alle campen.
Und das ist
diese ganzen Flitzpiepen, die dann nämlich durchrennen und bam, 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 bam und 5er-Serie Abschuss. Du wärst der Erste, Junge. Du wärst der Erste, der in seiner vollgeschissenen Unterhose verbluten würde. Und das macht die ganze Sache so zynisch.
Ja, ja, genau.
Ich spiel's trotzdem ganz gerne.
Ja, ja, ja. Ja, ich habe auch das Gefühl, die wollten extra bei Call of Duty so einen Weg einschlagen, dass das einfach so over the top ist und weißt du, du kannst dich jetzt auch ja argumentieren über die Gewaltdarstellung in Tom und Jerry Sachen, klar. Aber
das ist noch ein anderes Thema.
Ja.
Sobald ich eine Waffe nehme, die wirklich existiert, sobald ich einen Konflikt repliziere, indem ich es aussehen lasse, als wäre es in Tschernobyl, indem ich es aussehen lasse, als wäre es wie ein reales Gefecht, mit Waffen, die einigermaßen real funktionieren, mit Kopfschüssen, mit dem ganzen Kram, dann wird es immer greifbarer und immer greifbarer. Und für 14-Jährige, die das einfach dürfen, weil ihr Vater einfach nichts mehr spürt, immer normaler. Und das nimmt dem Krieg den Schrecken bei jungen Leuten. Weißt du, in Amerika sagen die Leute sich, da sind ja die ganzen Patriotismusnasen, die sagen, ich muss in die Army gehen.
Ja.
Also ich würde es vermeiden wollen, in die Army zu gehen. Und ich würde es auch vermeiden wollen, im Ernstfall, weißt du, wenn wir Krieg haben, dann würde ich, ja, mittlerweile bin ich finanziell so gut aufgestellt, dass ich mich wahrscheinlich einfach verpissen würde. Aber wenn ich nicht gut drauf wäre, würde ich kämpfen, so. Und irgendwas überlegen. Weil ich glaube, keiner will kämpfen so. Alle wollen hier wohnen, aber kämpfen will hier keiner. Also wir alle wollen hier wohnen, aber niemand will an die Waffe so. Und irgendwann, ich hoffe, wir kriegen nie wieder einen Krieg. Und das ist völlig schrecklich für das Gespräch.
Ja, absolut, absolut. Da kommen wir doch mal lieber zum anderen Thema. Val Kilmer ist gestorben.
Toll geredet.
Nein.
Mega, Val Kilmer ist gestorben. Ja.
Es tut mir leid, dass ich strukturell, eigentlich machen wir ja immer am Anfang die Rest in Peace. Aber vielleicht können wir das ja anders anmoderieren.
Nee, lass doch einfach so.
Thorsten?
Nee, lass einfach so. Es ist egal, es tut uns leid. Ja. Mir tut auch leid, dass Val Kilmer gestorben ist. Hennes hatte mir das geschrieben.
Ja.
Ich wusste es dann recht früh.
Ja.
Weil also der Hennes ist nicht ja so da. Früh wie Val Kilmer.
Nee.
Oh Gott.
Der Hennis ist da immer ganz nah am Puls der Zeit und mir hat das auch tatsächlich geschrieben, Val Kilmer ist tot. Und,
Ich habe zurückgeschrieben, geht's dir denn gut? Ach, völlig dumm.
Aber ja, Val Kilmer ist auch einer von den Großen, auch einer, der sich nie verbiegen ließ und der großartige Filme gemacht hat.
Ja, der sich, was heißt nie verbiegen ließ, der war halt einer, der so ein bisschen alles konnte. Der konnte gut singen, der sah gut aus. Gut, der hat Joel Schumacher Batman gemacht, aber das Schicksal teilen ja viele.
Ja, ne? Genau.
Auch Tommy Lee Jones, glaube ich.
Aber ich
bin nicht wirklich zufrieden mit seiner.
Ja, aber ich fand, er sah schnittig aus als Batman.
Er sah schnittig aus und ich mochte am meisten, dass er direkt noch eigentlich bei den Dreharbeiten gesagt hat, Batman sein ist wie alt sein. Du bist in dem Kostüm, du hörst nichts mehr, du siehst nicht richtig, du kannst dich nicht gut bewegen. Es ist wie sehr alt sein,
so ein Batman sein. So ein Alt-Simulator.
Ja, mach das doch einfach mal kaputt so, ne? Ja. Mach doch einfach mal kaputt, wie das ist. Und ich fand ihn als Batman auch gut. Das Kostümdesign war ganz, ganz toll.
Ja.
Der Panther-Suit, gut, der erste mit Brustwarzen, muss jeder selber wissen. Da konnte man sich immer drüber aufregen, dass das Kostüm Brustwarzen hatte, aber das hatten auch viele Gladiatoren.
Wollte ich gerade sagen.
Daran gelehnt, es war nicht alles schwul.
Ich habe das nie verstanden, ehrlich gesagt.
Und das war gut, es war ein gutes Kostüm, ich habe gesehen, dass es wirklich kein Mensch darin bewegen kann, aber ich war gut.
Ich finde das interessant, weil Val Kilmer hat sich ja auch über die Lederhose von Jim Morrison ausgelassen, weil er hat dann in irgendeinem Interview mal gesagt, jetzt weiß ich, woran Jim Morrison gestorben ist. Nämlich an der Lederhose.
Ja.
Und er sagte, es wäre schrecklich, also ständig diese Lederhose zu tragen oder so. Naja, keine Ahnung. Aber
er war als Jim Morrison übrigens brillant.
Absolut.
Aber brillant. Da haben die Leute ja auch scheiße geschrien. Da gab es keinen Oscar für ihn, ne?
Nee.
Val Kilmer war, glaube ich, nicht beliebt genug für einen Oscar.
Der Film war auch, also so aus der Sicht eines Doors-Fans, war der auch jetzt nicht unumstritten. Also
es war ein toller Jim Morrison und es war ein Oliver Stone-Film. Oliver Stone ist ja komplett lost mittlerweile, ne?
Ja.
Der bietet sich ja Diktatoren an für kleine Dokus, für beschönigende Dokus.
Ja.
Für ein paar Millionen Dollar.
Ja. Er hat sich jetzt gerade wieder zu Wort gemeldet, weil er ja angeblich alle Unterlagen jetzt hier zu dem JFK, zu dem Attentat jetzt offengelegt wurden.
Ja, dann möchte ich, dass Kevin Costner die verliest. Na, mach mal.
Ja.
Ja, und was ist es jetzt? Wer war's?
Ja.
Die Teletubbies? Wer ist es gewesen?
Nee, du kriegst natürlich keine definitive Antwort, aber sagen wir mal so, die CIA, die hat schon ziemlich viel Dreck am Stecken. Also das
die
kam
CIA
wohl so.
Die CIA hat immer ziemlich viel Dreck am Stecken. Ja, ja. Lee Harvey Oswald, irgendein strunzdummer Strohmann, den sie einbestellt haben. Und meine Theorie ist, dass ich keine Ahnung habe, was passiert ist.
Ja.
Ich habe keine Ahnung.
Ja. Aber ich mag
dieses wohlige Gruseln, das ist vielleicht
doch. Ich mag auch.
Zwei Albino-Sniper von der CIA waren.
Ja, das kann sein.
Albino aber und Romina Power. Felicita? Ich weiß es nicht.
Aber ich mag, ich bin großer Fan von dem Film tatsächlich. Ich mag den sehr. Auch John Williams die Musik gemacht.
Ja, der Film geht auch tatsächlich eine Woche.
Ja,
ist nicht ganz so lange wie das Schweinebuch-Debakel mit Kevin Costner.
Donald Sutherland hat da eine super kurze Rolle, aber
ja,
sehr prägnant.
Pass mal auf, was denkst du denn? Er war Knickknack über.
Ne?
Ich sag dir, wo man ein paar wie ein Jupe hängt. Joe Pesci hat auch eine gute Rolle.
Joe Pesci, Gary Oldman als Oswald hat eine super Rolle.
Also das ist wirklich ein Film, der die ganze Zeit nur Zweifel streut. Also wenn Zweifel gestreut, dann kaum noch was erkennst auf dem Bildschirm.
Ja.
Und das war schon
ja, du kommst aus dem Kino und weißt, nee, irgendwas stimmt.
Der rechtschaffene Kevin Costner, immer wenn gar nichts mehr geht, zieht Kevin Costner das Sakko aus, krempelt die Ärmel hoch, hat eine Weste an und sagt seiner Frau, ich muss der Sache auf den Grund gehen, weißt du, ich bin Amerikaner. Und dann denke ich mir, ja, das funktioniert bei allem.
Ja, ja, super. Genau. Aber wo waren wir? Wir waren bei Val Kilmer. Wir waren uns darüber einig, dass der Mann, der konnte wirklich alles spielen. Wir kennen ihn zum ersten Mal tatsächlich aus Top Secret aus dem Jahre 1984.
Wir kennen ihn aus Top Secret, den Zuckerbrüdern.
Zucker, Abraham Zucker, der Film, der...
Zuckerbrüder, muss
genau.
man sagen.
Ja.
Ja.
Ein Film, der leider kein so ein großer Erfolg wurde wie Airplane, beziehungsweise die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug.
Aber Kultstatus.
Ne? Genau.
Skeet, Surfen.
Genau. Und dann natürlich, was natürlich immer gezeigt wird, jetzt in vielen Nachrufen, ist natürlich Top Gun, ist ja klar. Aber ich finde, er hat auch großartig in Willow gespielt oder
In True Romance siehst du nix.
Nee.
Ich fand ihn in Tombstone gut.
Ja.
Als Doc Holliday.
Ja.
Der wirklich auch Holiday braucht. Weil er wirklich da
Gelbsucht oder was? Oder?
Nein, der hatte tatsächlich
Schwindsucht
zu Deutsch. Ich komme nicht drauf. Und er war schwindsüchtig und so wirkt er auch und immer Hust, Hust und Blut im Taschentuch.
Ja.
Das ist ein gerne genommenes Stilmittel zu sagen, ne? Nonverbal.
Der Lunge nicht.
Jo. Ich glaube, ich habe Krebs.
Ja.
Und trotzdem war er toll. Ja. Toll gespielt, schwindsüchtig gespielt, abgenommen dafür, 15 Kilo, mega Ding.
Hat er super gemacht.
In Heat war er fantastisch, obwohl er einen schlimmen Grützbeutel am Ellenbogen hat, war er fantastisch in Heat. Fantastisch.
Hat man den Grützbeutel gesehen?
Ja.
Ach was?
Ja. Achte okay. mal drauf, guck mal den Film nur nach Grützbeutel-Gesichtspunkten, dann stellst du fest, eieiei, der Ellenbogen von
Bell Kilmer. Ja. Kiss Kiss Bang Bang, hast du den?
Ja, fantastisch.
Shane Black
als schwuler, herablassender Privatdetektiv, ne?
Ja. Mega. Ja. Großartig. Und natürlich seine letzte Rolle in Top Gun Maverick.
Geweint.
Ja, da habe ich auch
geweint.
Da habe ich auch ein Tränchen.
Habe ich geweint.
Verrückt. Ja,
bin
er war
froh, dass ich es aushebeln, ne?
Mhm.
So, wo er sagt, wer von uns war der beste Pilot? Und Tom Cruise sagte, es war so ein schöner Moment, machen wir es nicht kaputt. Das ist eine geile Auflösung,
ja.
Um da ein bisschen Druck raus. Ganz toll.
Also ich möchte in dem Zusammenhang natürlich auch die Dokumentation empfehlen, die heißt Val.
Val.
Und die lebt davon, dass Val Kilmer zu Lebzeiten natürlich, anders wäre auch doof, super viel Sachen gefilmt hat, also sein ganzes Privatleben praktisch, und daraus hat sein Sohn, glaube ich, oder er war daran beteiligt und er spricht das auch, hat daraus eine ganz, ganz rührende und ganz, ganz tolle, faszinierende Dokumentation gemacht. Es ist eigentlich eine Amazon-Produktion, aber ich glaube, sie läuft nicht auf Amazon. Also ich habe die...
Das ist ja interessant.
Ja, ich habe sie irgendwo gesehen, und aber wenn ihr die Möglichkeit habt,
ich meine auch, sie ist auf Amazon.
Well,
ich mein,
zu gucken, ja. Unbedingt. Also es ist ein sehr, sehr interessanter Typ.
The Saint. Mochte ich, obwohl die Masken alle scheiße waren. Es war Rob Bottin, glaube ich, der die Masken gemacht hat, Kanadier. Aber die Masken waren alle nicht so gut. Dann hat er ja so ein Nokia Communicator als Handy. Das ist auch wahnsinnig schlecht gealtert.
Ja. Ich habe jetzt, weil das war ja, das basiert ja auch auf einer Serie, die
Roger Moret
hat er damals, also dadurch hat Roger Moret hat die James Bond Rolle gekriegt,
ja,
durch The Saint. Und da habe ich mir mal, bei YouTube kann man sich halt volle Folgen angucken, und das ist auch interessant, weil mit so einem Loch Ness Monster, also es war so hanebüchen, dass man echt denkt, so, das haben die Leute damals wirklich geguckt,
ja. Ja, Val Kilmer, Ruhe in Frieden werde ich nicht vergessen. Ich fand dich auch gut als Batman, obwohl du blond warst, hast du schon. Das war eine gute Art, die du drauf hattest,
ja.
Mochte ich sehr gerne.
Ja.
Ne? Der Zirkus ist bestimmt mittlerweile Metropolis. Fand ich toll.
Ja, absolut. So. A Working Man.
Reden wir über Jason Statham.
Statham, ja genau.
Und sein großes Portfolio aus Filmen, wo er entweder Imker, Mechaniker, Killer von vornherein, Ballonzauberer.
Das kommt wahrscheinlich als nächstes.
Besitzer einer Seidenpapierfabrik ist.
Ja.
In Wirklichkeit aber, er hat sich nur zur Ruhe gesetzt.
Mhm.
Er hat diesen einen Ikebana-Kurs, wo er aggressivst möglich Blumen zusammensteckt.
Ja, genau.
Aber richtig. Als sie seine Oma schuppen,
da kommt er,
kann er die ganze Seitenwand beiseite fahren, darin nur automatische Waffen. Und er geht in einem Feldzug gegen alle, weil er es kann.
Ja.
Er hat zwei Schusswaffen in der Hand, du kriegst trotzdem einen Tritt in die Fresse. Einfach weil er es kann, und vorher kriegst einen Spruch.
Es ist wirklich unfassbar, wie dieser Mann seit Transporter immer die gleiche Rolle spielt. Und keiner ist ihm.
Fantastisch.
Ja, und keiner ist ihm, nimmt ihm das übel.
Nein,
oder so. Man denkt nur immer, ach ja, jetzt ist er Imker.
Ne? Nee,
oder,
so.
Oder jetzt ist er ein Working Man. Natürlich, klar, arbeitet auf dem Bau.
Du wirst dafür bezahlen. So, ja, ja. Das Punkt.
Ja,
also genau. Working, er arbeitet jetzt auf dem Bau. Ich bin gespannt, was das nächste ist.
Ja.
Er war ein ganz normaler Zuckerwatte-Verkäufer in Kabul. Weißt du, das ist Jason Statham mit so einem Turban. Zuckerwatte. Aber dann. Weißt du, sowas. Ja. Ich möchte das sehen. Ich möchte, dass das noch schlimmer wird, was er beruflich macht.
Ist das so ein bisschen wie Liam Neeson? Fährt er da so eine ähnliche Nummer? Sind die beiden Typen?
Jason Statham ist genau das. Jason Statham macht das, oder er kontrakariert das, wie in I Spy hier mit
Melissa McCarthy.
Oder halt in irgendeinem Guy Ritchie-Film, wo er ab und zu mal so eine gewisse Tiefe kriegt, aber auch es gibt viel auf die Fresse. Und ansonsten ist Jason Statham der Mann für diese Filme. Er ist der britische Bruce Lee mit Randhandlung. Und ich finde es sehr charmant, dass sich bei der Handlung nicht viel Mühe geben.
Ja,
ich mag
ja,
das ich sehr auch. Gerne, dass er sagt, er hat einen absurden Beruf. Denn ich fand der Beekeeper noch bescheuerter. Weil es gab ja eine Einheit, die Beekeepers, eine geheime Vereinigung, so auf John Wick-Level, die Beekeepers. Und deswegen, damit ich, weil ich bin raus, werde ich jetzt Imker, wo du sagst,
ja,
dann eröffne direkt einen Schießstand, du Opfer, so, was soll das?
Mach
doch was anderes.
Ja. Ja, ne? Das ist ja, das ist das, ich finde, das ist aber auch das Charmante. Irgendwie. Und dann siehst du ihn wieder in Mac, wie er einen Riesenhai hinterherjagt und
ja, aber das Mac ist ja auch, also Mac ist der erste Teil, war ja bahnbrechend in seiner absoluten Stumpfheit, aber das ist ja auch der Typ, das Team stirbt und der macht sich selbst Zweifel. Und dann ist aber doch der Mann fürs Eingemachte. Wenn dann einer sagt, kannst du Folgendes, pass auf, der Hai ist jetzt so groß wie zwei Reisebusse übereinander gestapelt. Folgendes, nimm mal die Strippe hier, mach die um die Hüfte. Für die Harpune musst du schon hinschwimmen und reinpieken. Und dann kommst du einfach wieder zurück. Und Jason Statham, safe, ich mach das. Und alle anderen würden sagen, ja, wüsste ich jetzt nicht. Kannst du direkt frohlich ins Meer werfen. Aber er macht das.
Ja.
Und dann wirft er das und dann der Hai stellt fest, das tut weh. Und dann denkt Jason Statham in dem Moment, ah, fuck. Und dann ziehen sie wieder rein. Und das kann halt nur er spielen, weil wir alle wissen, es ist ihm egal.
Ja, ja,
große
ja.
Haie sind ihm egal. Die Yakuza sind ihm egal. Es ist ihm im Prinzip egal.
Ja.
Auch Firmen, die Geld stehlen über das Internet, sind ihm egal.
Ja.
Ne? Und dass ich möchte eigentlich so einen Film sehen, wie die drei Stooges. Ich möchte, wie gesagt, Denzel Washington als Equalizer, Jason Statham von irgendeiner Organisation und Liam Neeson. Und die drei Knochen sitzen da.
Das wäre interessant tatsächlich, ja. So ein Crossover. Ja, ja, ja,
das wäre interessant. Ich möchte das Crossover zwischen Liam Neeson und Denzel Washington nach wie vor. Ich will, dass die beiden sich treffen. Das müsste eine Einheit sein.
Ja.
Und die beiden sollen zusammensitzen und sonst was. Ja, meine Tochter. Also ja, ja, bei mir war es diese Prostituierte. Die singt jetzt. Und das würde ich schon gerne sehen.
Ja.
Und es kommen ja zwei neue Equalizer-Teile und ich habe da Riesenspaß dran.
Ja, es kommt.
Denzel Washington hat gesagt, ich mache nie wieder Olala, komm, ich mache zwei.
Ja, ja, aber was ich jetzt gehört habe, ist, wo wir gerade bei Helden sind, die eigentlich tot sind oder nicht mehr weitermachen wollten. Ich habe jetzt gehört, Keanu Reeves hat für 10 weitere John Wick-Filme unterschrieben. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber die werden schon einen Weg finden. Und
ja, für 10 weitere
John Wick-Filme? Das habe ich, das ist hier tatsächlich bei dieser CinemaCon.
Für 10 weitere John Wick-Filme unterschreiben sollte.
Ja, nee, finde ich auch.
Ich weiß aber nicht, ob 10 weitere John Wick Filme nicht einfach nur, ob nicht der junge John Wick erzählt wird und dann hat er da nur so 10 Minuten Cameos.
Ja, das kann natürlich sein. Ne?
Also
ja,
ich glaube nicht, dass alle John Wick Filme, ich glaube, dass er, ich meine, der Mann ist jetzt auch 60 und das ist auch völlig okay und ich finde, wer sich da rumwälzt und Leute erschießt, mit dem Buch umbringt,
ja.
Messer werfen wie eine Kissenschlacht. Diese Mythologie von John Wick hat sich andererseits ein bisschen auserzählt. Mit dem Hotel und Münzen und hier und da, das war noch frisch, das blieb auch frisch und dann kriegst du das Ultimat und man kriegt jeder einen Fax. Der Typ ist jetzt vogelfrei, deswegen lauf nicht blutend mit dem Hund durch die Gegend.
Ja.
Ne? Klau den Moped. Aber ich guck's.
Ja, ja.
Ich mochte genau. Die Musik, ich mag John Wick, ich mag, wie sie es aufbauen. Ich mag diesen Mangel an Handlung, es ist gerade eben ausreichend Handlung.
Ja.
Mag ich.
Also ich kann mir auch nicht das ist vorstellen.
Blöd, aber ich mag's.
Das halte ich für Fake News, also dass da für 10 weitere Filme, nein. Weil es wird wohl auch eine John Wick Animationsserie geben und dass er das dann
da wird er dann sprechen, ja.
Ja, ja, das glaube ich dann
hoffentlich im deutschen Benjamin Völz, ja,
ja
genau. Das kann schon sein.
Genau, und
verspannt.
Ja, es ja. gibt, hast du The Monkey gesehen? Gibt es den schon im Streaming? Ich weiß
The
gar
Monkey?
Nicht.
The Monkey?
Ja, die Stephen King-Verfilmung.
Nein, den gibt's nicht im Stream, der läuft im Kino meines Wissens.
Ach so, okay.
Den will ich gerne sehen, der soll nämlich total furchterregend sein, obwohl fußt im Wesentlichen darauf, dass dieser Affe, das haben wir in der Sendung, habe ich da schon mal einen Text drüber gemacht.
Ja.
Nämlich, dass ich diesen Affen hatte, diesen Schindelaffen.
Ja, ja, ja.
Der immer wieder auftaucht und
ja, ja.
Wo ich mich auch einziehe, der ist schon da und hat durchtapeziert. Ich habe Angst vor diesem Affen, dass die Geschichte von Stephen King ist halt dieser Affe.
Ja.
Dieser Zimbelaffe, der dich in die Scheiße reitet.
Ja.
Und das ist auch richtig. Das hat er auch häufig gehabt, auch mit Klapperzähnen. Also so Spielzeug, das so ein bisschen abgründig ist und das dann so einen dunklen Fluch hat, so. Und das ist immer so mäßig originell, aber der soll gruselig sein. Und
der soll ganz gut sein und vor allen Dingen auch so ein bisschen augenzwinkernden Humor und angenehm gewalttätig auch.
Ja,
finde ich gut. Ja, ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen. Ja, und, nicht.
Aber ja. Monkey bestimmt, macht bestimmt Bock.
Ja.
Der Affe, ja. Stephen King-Verfilmung, ich habe gesehen Salem's Lot, die neue Verfilmung.
Das wollte ich dich jetzt gerade fragen, ob du...
Also der Vampir ist gut.
Der Vampir. Ja,
du, hast ja,
ja, ja.
Immer, du hast ja immer einen, der das Antiquitätengeschäft eröffnet in Salem's Lot.
Ja, ja.
Ne?
Genau. Hier
der sein Vasall.
Ja.
Wo du sagst, ja, schon unangenehme Type. Das Ganze spielt in den 70ern, das ganze Kostümbild ist ja 70s, das mag ich ja.
Ja.
70s, super. Da, wo
ja,
da als das Buch geschrieben wurde, das spielte da auch. Es war unnötig, aber schön.
Ja.
Alle Koteletten, alle wirklich scheiß Frisuren. Mega.
Mhm.
Trotzdem ist der Film schon 4 Jahre alt. Und den Hauptdarsteller kenne ich gar nicht, ist aber auch egal. Und dann kommt irgendwann der Vampir. Mhm. Der sieht schon gut aus.
Ja.
Und das ist auch schlimm und dem werden auch Kinder gebracht und alles Arsch. Und das ist wirklich auch gruselig stellenweise. Sie haben die eine ikonische Szene, die wichtig ist, nämlich Danny Glick, ne? Klopft von außen an die Scheibe oder ja, ist der Junge drin?
Das ist wirklich ikonisch. Ja, ja.
Dok, 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 lass mich rein. Mal, du fliegst, da ist Nebel, deine Augen leuchten, bist du noch ganz gesund? Nee, lass mich mal rein, ich will mit dem Playmobil spielen. Nee, du bist ein Vampir, nee, lass mich rein. Ja. Kreuz, kreuz, kreuz. Vom
das
vom,
ist ne? wirklich eins zu eins wie in Aurora der alten, ja. in der David Soul Version.
Ansonsten damals. Ist er ziemlich scheiße.
Ja, hattest du nicht auch das Gefühl, dass der, dass das eigentlich eine Fernseh- oder eine Miniserie war und die man runtergekürzt hat auf Spielfilmlänge, weil da fehlten Sachen
irgendwie? Nee, das war ein Spielfilm, von dem ich auch glaube, dass sie den geisteskrank zusammengeschnitten haben nochmal. Ich glaube, das war ein längerer Spielfilm.
Ja.
Der war nämlich sehr, sehr gehetzt.
Ja.
Der hat so Punkte abgearbeitet.
Ja.
Und wo ich dachte, naja, langsamer Aufbau geht anders.
Ja, genau, das Gefühl hatte ich auch.
So, halt. Und dann zum Schluss die Szene in dem Autokino, das verstehe ich alles, das fand ich ganz pfiffig.
Ja.
Einerseits, auch pfiffig, dass diese Mutter noch kommt und da rumballert,
ja, ja.
als Zusatzstörfaktor. Aber mir zu verkaufen, dass jetzt die Sonne untergeht und wenn der Schaden dahin fällt, kommt der Vampir und wenn nicht, nicht. Also irgendwie ist das dunkel oder nicht, Leute, weißt du, das wäre ja, immer ja. ein bisschen albern.
Ja,
genau. So, aber ansonsten. War der Film kacke, aber der Vampir war gut. Und was sie abgefrühstückt haben an Szenen, die du benötigst für den Film, das Marstonhaus, der Vampir, die Szene vom Fenster. Ne?
Ja.
Was halt nicht drin war, war der Vampir im Schaukelstuhl, der auch immer scheißen gruselig war. Aber ansonsten.
Ja. War das jetzt besser als die alte Serie?
Nein.
Nee,
das war keine Serie. Das war aber nicht besser als der alte Film. Nein.
War das ein Film damals? Das war doch eine Serie.
Damals ein Film. Salem's Lot war ein Film. Nein, es gab dann auch noch eine Serie, Salem's Lot, mit Rob Lowe.
Ah, okay, dann bringe ich jetzt was durcheinander.
Mit Rob Lowe als Ben Mears gab es eine Serie und das andere war ein Film.
Ah, okay, mit David Soul.
Toby Hooper.
Ach, stimmt. Ja, dann bringe ich jetzt da Sachen durcheinander. Ich weiß noch.
Toby Hooper, Soul. Hauptdarsteller Ben Mears.
Genau. Mhm. David Soul, auch jetzt kürzlich erst verstorben. Und ja, irgendwann ist er immer.
Ja.
In dem Zusammenhang, ich komme jetzt da drauf, weil Paul Michael Glaser, der hat ja damals Running Man verfilmt mit von Richard Bachman, also beziehungsweise dem Pseudonym von Stephen King.
Genau.
Und das wird ja jetzt gerade neu verfilmt von Edgar Wright.
Mit wem?
Mit, oh Gott, wie heißt er denn jetzt?
Bitte.
Denn
dieser Charakter, und das ist ganz wichtig, ist ein ausgezehrter, kränklicher, in Schwerindustrie arbeitender, nahezu steriler Typ in Running Man, der auf keinen Fall, der heißt Richard, Ben Richards heißt der genau, Ben Richards, und dieser Ben Richards muss ein dünner, ausgezehrter Mann sein, der gegen das System kämpft und nicht Arnold Schwarzenegger. Alle außer Arnold Schwarzenegger.
Ja, also ich fand den, als ich damals gehört habe, dass Arnold Schwarzenegger spielt, da habe ich gedacht, nee Leute.
Ja, na, das sagt, nee, aber du hast das Plakat gesehen, da steht in so einem silbernen Overall und denkst du auch, eieiei. Das war aber Musik, Harold Faltermeier war brutal gut. Hammergeile Musik. Kostümbild war so, naja. Das ganze Ding war, ja, so ein bisschen auf Rollerball angelegt und Schwarzenegger die ganze Zeit nur am Sprüche kloppen. Der hatte nicht wirklich die Probleme, um die es ging.
Ja.
Ne?
Ja, Glenn Powell heißt er übrigens.
Glenn Powell spielt ihn, ja, ist gut.
Und Glenn Powell, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat sich jetzt so in letzter Zeit so ein bisschen in meinen, ja, also den, ich mag den.
Glenn Powell mag ich auch.
Und da würde ich sagen, das ist gut gecastet, auf jeden Fall.
Glenn Powell ist gut gecastet, wenn sie das ordentlich machen, weil Glenn Powell muss dann aber eben, also es wäre gut, wenn von der Grundhaltung her er dieser Typ ist, der mit seiner Frau und dem Baby, das dauernd krank ist, in dieser Trabantenstadt wohnt und die einzige Arbeit, die überhaupt noch da ist, seit er gekündigt worden ist, und er braucht Medizin fürs Kind, in dieser Dystopie ist tatsächlich an einer der Game-Shows teilzunehmen, an einer der zig Game-Shows, die es im Fernsehen gibt, die komplett menschenverachtend sind, schwimmen mit den Krokodilen und Tretmühle zum Reichtum und all diese Sachen. Und dass er dann du kannst es ja auch nicht aussuchen, du wirst quasi für Running Man ausgelost.
Ja.
Und das wäre der Hauptgewinn für die anderen.
Ja.
Also dir ist irgendwie schon klar, du gehst kaputt, weil sie dich jagen, aber deine Familie kriegt immer einen Chipse.
Ich bin mal gespannt,
wie du überlebst.
Ich bin mal gespannt, ob sie das Finale wirklich so umsetzen, wie es im Buch ist.
Das wäre toll, das glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht.
Wer dreht's? Ist die Frage. Wer
macht? Edgar Wright.
Ja, dann vielleicht doch. Muss man sehen.
Ja.
Vielleicht kommt, macht das noch abgespaceder, ja. Aber es wird nie ein so guter Schluss sein.
Ich rechne
wie in The Mist, der Nebel, Frank Darabont.
Ja, da war ich ein bisschen, down bei dem Film. Aber das war wahrscheinlich deswegen so.
Fandst du nicht, das war eine lebensbejahende Komödie über Wetterphänomene und Otschmonics, die an Scheiben kleben?
Ja, das also nee, war ich nicht. War The Mist.
Also ich muss echt sagen, wo die sagen, komm, wir fahren rüber, das ist ja kein Problem. Wir fahren nach Boston.
Ja.
Und dann fahren die und über ihnen so geht das Saarland als Tier.
Ja.
Weiß ich nicht, ob ich da nicht auch gesagt hätte, wüsste ich jetzt nicht. Ob das jetzt so ein seriöses Projekt ist, da noch hinzufahren?
Also von den Nebelfilmen gefiel mir da The Fog gefiel mir besser.
The Fog war auch toll, aber ich mochte The Mist, war auch eine tolle Verfilmung.
Ja.
Mit Thomas Jane, der das...
Ich weiß, ja, Thomas Jane, der immer barfuß rumläuft.
Und Thomas Jane, ja, der aber auch so, ne?
Aber in letzter Zeit hat man nicht mehr viel von ihm gesehen.
Ja, ja. Das ist ein Problem, ja.
Das ist schon ein Problem. Ja, genau. Ja, also ich glaube, wir hätten jetzt hier noch...
Junge, was haben wir denn noch? Komm, wir machen noch ein paar Highlights. Hast du Lust?
Ja, auf jeden Fall. Nur ich habe gedacht...
Hast du The Electric State gesehen?
Ach so, Electric State habe ich gesehen, ja.
Und?
Ja, es ist so ein bisschen...
Wie was?
Ja, es war so... Ich glaube, ich fühlte mich ganz gut unterhalten, aber das ist so ein Film, der ist... du hast den ausgemacht, gehst in die Küche, holst dir was zu trinken und dann hast du gesagt, was haben wir eigentlich gerade geguckt? So, ne, also ich fand das... vieles fand ich da einfach verschenkt. Ich bin jetzt kein größer Fan von der Hauptdarstellerin, bin ich jetzt nicht. Und hast du eigentlich... Chris Pratt ist natürlich super.
Ja.
Ich fand die Effekte gut und es ist die Russo-Brüder haben Regie geführt. Hast du ihn gesehen?
Nee, deswegen frage ich dich.
Ach so.
Ehrlich gesagt, ist das noch ein Podcast, wo ich dich frage, weil ich nie weiß.
Man kann den gucken, er tut keinem weh, aber es ist auch wirklich nichts Besonderes. Also,
okay.
Ja, leider, leider. Obwohl viele gute Leute da mitsprechen, weil das meiste sind ja Roboter und die müssen ja alle irgendwie sprechen und da sind gute Leute dabei.
Super, guck mal, ganz kurz, wo du sagst Trailer. Havoc gesehen, ja.
Ja.
Stimmt auch.
Genau.
Mobland gesehen, ja. Jurassic World Rebirth. Habe ich echt gedacht, wäre ein KI-generierter Trailer, weil ich mir echt nicht dachte, dass die schon so weit sind.
Das ist überhaupt KI-generierte Trailer. Wie viel KI-generierte Trailer ich von Superman jetzt gesehen
ich
habe.
Ich auch.
Ne? Ist unfassbar.
Totaler Schrott, totaler echt? Müll, einfach irreführend. Irgendwelche Blagen laden die Scheiße hoch. Ich meine, ich sehe es dann sofort. Ne? Die jetzt haben sie auch gesagt von Odyssey, von Christopher Nolan. First Trailer, wo du sagst, nein, Junge.
Da kann ich nur raten, man muss immer gucken, wer das postet. Und wenn das nicht die Originalfilmfirma ist, also Warner Bros. Oder so, dann braucht man gar nicht erst
anklicken. Oder man wartet 5 Sekunden, dann weiß man Bescheid.
Ja, ganz genau.
Und dann, also hier, Mobland, Jurassic World Rebirth, von mir aus gerne. Ich bin immer für einen Jurassic World Film zu haben und
ganz
Jurassic
genau.
Park Film.
Gareth Edwards, den du ja nicht so magst.
Ich mag den schon, aber der soll dann auch ein paar Dinosaurier zeigen. Weil wenn ich von dem, als ich Godzilla damals...
Ja, ich weiß.
Leck mich am Arsch.
Ja.
Also zeig mir wehe, da kommen keine Saurier vor. Wenn ich feststelle, der Film hat nur 40 Millionen Dollar gekostet.
Ich glaube,
weil alles auf Scarlett Johansson filmt.
Aber,
und ich sag, wo ist ein Saurier?
Er macht gerne Filme mit Monstern in subtropischem Klima. Das kann man sagen. Ich glaube, das ist sein allererster.
Wenn
sein
ich mal, ne?
Genau.
Der soll mal einen Film haben mit Jason Statham.
Ja.
Frank Farmer.
Genau.
Ist Thunderbolts. Ein Tankwart in subtropischem Klima. Was viele nicht wissen. Was?
Ja.
Thunderbolts, weil er holt mich nie ab.
Ja, ich freue mich drauf, aber es wird bestimmt ein großer Spaß. Das ist ja so ein bisschen Suicide Squad, das sind die Marvel-Versionen.
Okay, Fantastic Four. Ist auch so irritierend, das ist so die ganze Retro-Optik fuckt mich so ein bisschen ab. Ich finde, The Thing sieht super aus.
Ja, der Dingen sieht gut aus.
Aber
wievielte Verfilmung ist das jetzt eigentlich?
Also, ja, weiß nicht. Die müssen man ja dann irgendwas noch komplett anders machen. Ich fand übrigens die letzte auch gut. Ich fand die Musik unglaublich toll.
War da nicht der Miles Teller dabei?
Da war der Miles Teller dabei, ja. Miles Teller und Miles Gabel auch. Aber ich fand den nicht schlecht.
Ja.
Ich fand den ganz gut. Also
Ja, ja, absolut.
Auch hier Dr. Doom, Kikeriki, schieß mich tot, fand ich gut. Der hier ist jetzt sehr, mein Onkel vom Mars. Mal gucken,
der stimmt, der, ja, der hat so eine Optik.
Ich weiß es nicht, richtig. Keine Ahnung. Until Dawn war ein Computer...
Videospiel,
und das ist wie ein Film und jetzt kriegen wir das als Film, das heißt Controller zu Hause lassen im UCI.
Ganz genau, aber ich finde, sie haben sich da einen richtig schönen Kniff einfallen lassen, um halt praktisch dieses, was du ja in dem Videospiel hast, dass du ja ständig irgendwie umkommst und ja, dann...
einer wird im Kino umgebracht, fertig.
Genau, ja. Das ist so der Unique Selling Point und ich bin gespannt, wie sie das auf die Masse von den Kinos das gibt ja dann. Aber ich glaube, das, was ich gesehen habe, vor allen Dingen, ich glaube, da spielen auch viele Leute mit, die in dem Videospiel mitspielen. Also
das wäre auch mal toll.
Ne, ja. Das wäre tatsächlich sehr interessant. Und ich finde es gut. Also ja. Ich freue mich darauf. Weil das war auch echt ein geiles Spiel. Hast du das gespielt?
Ich habe das gespielt, ja. Ich habe das gespielt.
Na echt?
Also ich habe dann einmal nicht aufgepasst, dann ist hier eine Troller ist direkt abgestürzt und war dann einfach mal unwiederbringlich tot. Kein Speicherpunkt. Und dann denkst du dir, ja, aber weiß ich nicht, was soll das?
Ja, ja, genau. Und das
die war damit so nett. Spielen. Wieso ist sie zu doof, einen Schraubenzieher festzuhalten? Also
damit spielen sie halt in dem Film, glaube ich, so.
Motion Impossible, The Final Reckoning. Was ist denn ein Reckoning?
Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Was heißt denn Reckoning?
Heißt das nicht, die Finale, ich will nichts sagen, warte mal, ich gucke.
Was ist denn Reckoning? Ich weiß nicht, was Reckoning heißt. Das ist ein blöder Titel. Ich fand Phantom.
Tim, kannst du mal gucken, was heißt Protokoll. Reckoning?
Phantom, das Phantomprotokoll, ich kann es nirgendwo finden. Wo ist das Protokoll? Weiß man nicht.
Aber freust du dich drauf? Ich freue mich drauf.
Ich freue mich einerseits drauf, andererseits hat der letzte Teil mich jetzt nicht so massiv begeistert.
Ich glaube aber, dass der...
U-Boot im Eis holt mich nicht so ab.
Doch wenn du da rein musst, dann holt mich das sehr ab. Und ich bin gespannt, ich glaube, dass der Film praktisch die Irritation von dem Teil davor wieder gut macht. Also ich glaube, dass das dann so...
Ja, das hoffe ich auch. Ich denke, Tom Cruise, ne?
Ja, der lässt es dann nochmal richtig knallen, weil es ist der letzte.
Reckoning. Abrechnung.
Abrechnung.
Macht
okay.
Sinn.
Macht Sinn.
Final Reckoning, die letzte Abrechnung.
Ja.
Die letzte Abrechnung, muss auch gucken, Mehrwertsteuer drin.
Ja.
Und dann werden wir sehen... Ich persönlich habe dann schon gesehen, ich scheine wohl beide Teile zusammengedreht zu haben, es gab ja schon vor Jahren diesen Doppeldecker-Flugszene. Sowas holt mich nicht ab. Tom Cruise hängt am Doppeldecker. Das ist nicht mein, da wissen wir, das macht er täglich.
Ja.
Spring so auch bitte mit dem Motorrad nicht mehr einen Berg runter. Machen wir was anderes.
Ich finde, sie haben werbetechnisch haben sie diesen Stunt, den wir auch, wo man das Gefühl hatte, den habe ich in irgendeinem anderen Film schon mal gesehen und ich glaube bei Bond. Und zwar der Spion, der mich siebte.
Der Spion, der mich siebte, ist ja dann hier das Willy Bogner-Team.
Ja.
Das dann mit, also das war für mich bahnbrechend, wieder mit Skiern.
Ja.
Runterspringt, Fallschirm, und dann der Union Jack.
Ja. Weil, das war ja dann.
Und dann ging es rüber in
China Eason.
China Eastern, for your eyes only.
Alles super, im
Schnee.
Super.
Mega.
Und,
Motion Impossible muss man sehen. Guck ich auf jeden Fall. Sinners gucken wir uns ja sowieso an mit Michael B. Jordan.
Ja,
und genau. Ray Kugler.
Genau. Working Man haben wir drüber geredet.
Dann, die Handlung ist jetzt allgemein bekannt.
Richtig.
Es gibt einen Twist, wahrscheinlich nicht.
Nee.
Und gut.
Genau.
Oscars bester Film kommen ganz schnell. Dune Part 2. Ja, weiß ich nicht. Emilia Pérez, nicht gesehen. Konklave angefangen bei eingesackt.
Okay.
Ich bin dabei eingepennt.
Ja, ich bin...
Mark Ralph Fiennes sehr gerne.
Ich finde toll. Ich mochte den tatsächlich. Also
die Kostüme sind toll übrigens. Die haben neu die Kostüme aufgesetzt, habe ich irgendwo gelesen. Knalligere Farben. Weil in Wirklichkeit tragen die da alle im Vatikan Polyestermischgewebe. Alles ist viel gedeckter. Das ist nicht so schön rot.
Ah, okay.
Das ist Arbeitskleidung für die Leute.
Ach was.
Und die hat dafür das alles nochmal neu nachentworfen. Alles ein bisschen länger, ein bisschen weiter, ein bisschen knalliger rot. Das sieht toll aus.
Ich finde hier The Brutalist, da musste ich schmunzeln, weil der hört sich eigentlich an wie ein Jason Statham-Film, während sich Working Man anhört wie ein Film mit...
Der müsste genau andersrum heißen.
Ja, ja, ganz
The Brutalist
genau.
Müsste Working Man sein und Working Man ist halt The Brutalist.
Dann Anora hat ja dann
Anora
das Rennen gemacht.
Finde ich super, dass es neu verfilmt haben. Ich kenne nur den mit Jennifer Lopez und der Riesenschlange. Das war Anaconda.
Ja, das war Anaconda. Weiter. Der wird aber auch verfilmt, neu verfilmt. Oder beziehungsweise,
das will ich doch hoffen.
Ja, und sehr lustig, glaube ich.
Das ist ein beschissener KI-Trailer, wir werden sehen.
Genau. Like a Complete Unknown, den habe ich tatsächlich gesehen. Das ist der Bob Dylan-Film.
Ja, ich vertrage das ja nicht als Gewürz. Was? Du hast ja, wie ist der Bob Dylan-Film?
Ja, ich fand den extrem langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil Bob Dylan
auch einfach... Wäre es hilfreich, sich für Bob Dylan zu interessieren?
Weiß ich nicht. Also ich fand den, worum ging es jetzt? Es ging einfach darum, dass er als Folksänger angefangen hat, Singer-Songwriter angefangen hat.
Ja, und jetzt dann ist er beim Techno. Aber
und dann irgendwann gesagt hat, oh, nee, jetzt spiele ich auch mal mit der E-Gitarre. Und das war dann der Frevel. Darum, oh, das war der große Konflikt dann. Und das kann ich schlecht einordnen, weil ich halt kein Fan bin und weil ich halt, ich habe gedacht, ja, wenn er sich als Künstler weiterentwickeln will. Also was der Film gut eingefangen hat und das deswegen ist das was für dich, das ist halt das Feeling der 70er Jahre und was Kostüme und Frisuren angeht. Also von daher ist der für dich schon sehenswert.
Ich interessiere mich nicht so sehr für Bob Dylan.
Das ist das Problem.
Außer dem einen Song, To Make You Feel My Love, kenne ich auch nichts von dem.
Ja. Genau. Und der Witz ist ja, man kennt einige Songs, nur man ordnet das nicht so zu. Man ordnet die nicht
Bob Dylan zu.
Ganz genau. Ja, und okay. ich fand den so ein bisschen langweilig.
Richard Chamberlain ist tot, das müssen wir auch noch schnell erzählen. Richard Chamberlain ist tot. Ja. Ikonische Rollen in Dornenvögel.
Natürlich, habe ich nie gesehen.
Die hatten wahrscheinlich auch einen richtigen Namen. Guck mal, da sind die Dornenvögel wieder, packt die nicht
an. Thornbirds hieß der in, hieß er nicht?
Ja, er hieß Thornbirds.
Ja, genau.
Eines Pfaffen zu Rachel Welch. War es, glaube ich.
Nee, es war nicht Rachel Welch, es war die auch in den Jeff Bridges Films hier, weißt du, wo Phil Collins diesen Song gemacht hat. Ja. Look at me now.
Look at me
now. Wie heißt der Film denn noch?
An empty space. Ja. Weiß ich nicht. Ist jetzt egal.
Naja, auf jeden Fall, ja, Rachel Ward.
Against all odds. Gegen alle Otzen. Gegen alle Otzen. Ja, genau.
Die Otzen, die aus Bottrop, die Familie.
Die Otzen, das ist, gegen alle Otzen.
Wenn du dich mit denen anlegst, sind wir da verloren. Ja. Rachel Ward.
Rachel Ward.
Genau. Die hat in
die Tochter von Burt Welch, der Robin gespielt hat.
Ist das so? Oder ist das jetzt, nimmst du mich auf den Arm?
Ich nehme dich auf den Arm. Ach so, okay. Ich balbiere dich über den Löffel. Ich habe dir gerade einen massiven Bären aufgebunden.
Okay. Und wo waren wir stehen geblieben?
Richard Chamberlain ist leider verstorben.
Genau, 90. Ich mochte ihn sehr.
Halt aufzustehen, aha.
Ich mochte ihn sehr. Ich mochte in, Richard. Die drei Muskeltiere, hast du auch früher gedacht, das heißt Muskeltiere? Ah, die haben doch gar keine Muskeln.
Gewiss.
Ja, genau. Ja. Richard Lester, Michael York, Oliver Reed und...
Richard Lester, ja. Aber die
hat die Regie geführt. Ich fand den so lustig. Christopher Lee als Kardinal
Richelieu.
Nee, das war Charlton Heston. Christopher Lee hat seinen Henchman gespielt.
Ah ja.
Genau. Das ist ja der Schurke ohne Auge.
Pater Noster. Ja. Man weiß es nicht mehr, aber er ist toll.
Großartig.
Ich mochte den Shogun sehr gerne, auch eine Kanemashu, wo wirklich stundenlang, auch damals schon, stundenlang in Japanisch geredet wurde. Was nichts anderes bedeutet, wie kann ich mal die Rama haben, bitte. Das habe ich alles geliebt.
Ja, das stimmt. Genau, und Quartermain, das war ja so ein bisschen so ein Indiana Jones Rip-Off, aber wer hat das nicht damals zu der Zeit gemacht? Also das war ja...
Aber er hat trotzdem gut gemacht, mit Vollbart und Hut auf und so.
Es war immer ein guter Darsteller. Ja. Also es war jetzt nicht wo ich für ins Kino gehen würde, aber ich mochte ihn sehr in die Muskeltiere und
die Muskeltiere. Ja. Was ist da die beste Verfilmung? Ich weiß es nicht. Ich mochte der Mann mit der eisernen Maske sehr gerne, ne?
Ja.
Mit dem komplett zugelöteten
Leonardo DiCaprio.
Ja. Und die ganzen anderen Spagulos.
Das ist auch von dem Dumont geschrieben.
Ray Stevens.
Hat das was mit den Musketieren zu tun gehabt?
Ich weiß die Musketiere haben mitgespielt, ja. Jeremy Irons war einer, Gabriel Byrne war einer, Ray Stevens war einer.
Genau.
Meine ich.
Auch super.
Und die haben alle da gestanden und haben gesagt, boah, Gérard Depardieu schlimmstenfalls sogar, ich hoffe nicht.
Ja, doch, Gérard Depardieu.
Und die waren dann so, da ging es nur ums
der hat den Bums, Arthos,
einen abseilen.
Ja, genau. Der hat den Athos, glaube ich, gespielt.
Dolby Athos. Genau. Portos, Athos.
Aramis.
Teflon, genau. Der fünfte.
Und Oliver Reed hat den gespielt in der Richard Lester-Verfilmung. Genau. Ah, super. Ja,
super. Die drei Musketiere immer so. War da was?
Vor allen Dingen.
Dann gab es so eine drei Musketiere-Verfilmung, wo dann so ein Jungspund dazu kam, der mir komplett auf die Fackel ging.
Ja, das war.
Das war übrigens auch die, glaube ich, ich weiß noch nicht mehr weg, keine Ahnung.
Im John Woo-Stil gemacht war? Hat das nicht sogar John Woo gemacht? Also, das war alles so.
Das war hier der Mann von Resident Evil.
Ushi. Der Mann von...
Ich ziehe meine enge Hose an, mache einen Spagat, dann kriegt der Laser mich nicht und der Werwolf ist tot. Genau, Mila Jovovich.
Ja. Okay, ja. Also, das wusste ich nicht.
Und das war, genau. Ich komme auf den Namen jetzt gerade nicht, aber der macht mit ihr in aller Regel in einer gesegneten Taktzahl irgendeinen Monsterfilm. Und das ist völlig legitim.
Ja, ja.
Und genau. Sie spielte da die Madame. Boah, leck mich an die
Ich habe gedacht, du meinst Remy Martin. Ah, nee, Moment. Renny Harlin. Entschuldigung.
Renny Harlin war ja hier.
Die Piratenbaut und The Long Sunday.
Ja, ja. Renny Harlin, genau. Nein. Und
Die Hard 2.
Renny Harlin, ja, guter Mann. Eigentlich ja. Kameramann.
Guter
gewesen,
Action.
Ich, ne? Nee,
guter
das war Jan de Bont, der eigentlich Kameramann. Aber egal.
Ja, ja, genau.
Jetzt geht's komplett jetzt über. Geht's, wirklich, wir wissen es nicht. Oliver Reed.
Genau.
Hat auch mal einen Werwolf gespielt. Hat hiermit auch nichts zu tun.
Aber Oliver Reed war auch. Es gibt
jetzt nicht in die drei Muschelitiere, das passt ja null.
Es gibt ein super Buch.
Komm, wir greifen an. Warum ist deine Hand so behaart? Alles rein, Knurre.
Es gibt ein super Buch, The Hellblazers heißt das, und es handelt eigentlich von Oliver Reed, von Peter O'Toole und von, wie heißt er, der den Dumbledore gespielt hat in den ersten Harry Potter-Verfilmungen.
Richard Harris.
Richard Harris. Ja. Und die haben ja gesoffen ohne Ende. Ja. Das waren ja wirklich Kampftrinker. Ach, und die Geschichten, diese Anekdoten, die sich auch immer gegenseitig, weil du musst mal wirklich so alte amerikanische Talkshows, wo die beiden als Gast da sind, Peter O'Toole und Richard Harris, und die erzählen sich diese ganzen Kampfgeschichten, wie sie gesoffen haben und was sie da im besoffenen Kopf alles gemacht haben. Großartig. Ja. Das Buch heißt Hellblazers, ist ein super Buch.
Und für alle anderen Leute, die mal wirklich was Lustiges gucken wollen, wenn man sich fragt, wen hat Heath Ledger als Vorbild genommen für seinen Joker, dann schau bitte die alten, so die 80er, 90er, die 80er Jahre Aufnahmen von Interviews Tom Waits in so Nightshows. Das ist der Joker.
Echt?
Jetzt gucken wir gleich mal. Einfach gucken, Tom Waits Interview, dann siehst du, das ist der Joker.
Ah, okay.
Ja, darauf achten.
Ja, ja, ja. Aber hat er sich nicht auch an Klaus Kinski
ich weiß nicht, woran genau, aber das war schon ganz toll.
Ja, ja.
Muss mal gucken, Tom Waits, mega.
Ja, Klaus Kinski, du. Ja. Was ich noch abschließend vielleicht noch sagen möchte, ich möchte noch so ein bisschen Werbung machen hier für aus dem Hause Turbine ist Jurassic World ein neues Zeitalter erschienen. Jetzt denkt ihr euch, ja, ist doch schon längst raus. Ja, aber nicht in 3D.
3D.
Turbine, die guten Leute bei Turbine, die Filme rausbringen, also sie sind Fans und bringen Filme für Fans raus. Und sie sind, glaube ich, die einzigen, die wirklich, ich habe dir schon mitgegeben, Mission Impossible Fallout in 3D.
Ja, in 3D.
Unfassbar.
Und Fallout also ist ja nun der allerbeste von allen Motion Impossible Filmen.
Absolut, absolut.
Obwohl ich Phantom Protokoll, ich fand das auch.
Nein, ich fand die, ja, genau. Also eigentlich kann man fast jedem Mission Impossible Film was abgewinnen, aber...
Bis auf den zweiten John Woo, weil ich da nicht genau wusste, was der konkret von mir will.
Ja, der war halt...
Diese TT-Szene, er hat auch die Haare zu lang.
Der war halt stilistisch einfach ein bisschen zu...
ein bisschen drüber so.
Zu drüber, ja, ganz genau.
Die Musik von Hans Zimmer war toll.
Das stimmt, ja. Hans Zimmer ist ja immer gut. Aber hier aus dem Hause Turbine, wenn ihr mal wieder 3D-Filme sehen wollt, zu Hause, wenn ihr noch, ich weiß gar nicht, PlayStation macht das gar nicht mehr, ne?
Wathin?
Dass du Filme 3D abspielst.
Null.
Ja, aber wie will man die dann sehen?
Über einen 3D-Player.
Okay.
Also einfach ein 3D-Player, kosten 79 Euro mittlerweile auf Amazon, 4K 3D-Player, DVD rein, tschüss.
Okay, also für alle 3D-Puristen hier gibt es auch Jurassic World und Minions und was nicht alles. Also die haben ein ganzes Portfolio an Filmen.
Oh,
und,
ja, das ist Turbine eben. Ohne dass ich meine, da wäre ich auch gerne Sponsor, muss ich sagen. Oder die wären Sponsor von uns, weil das ist wirklich mit Herzblut. Und das ist genau das, was wie The Studio, wenn jemand einfach dafür brennt.
Genau, dann kommt sowas dabei.
Und dann denken sie, lass Jurassic World doch mal irgendwie transferieren in 3D und dann verticken wir. Mega. Ich liebe alles daran.
Ja, genau.
Bitte einen Batman-Film in 3D machen, einfach, dass ich es mal gesehen habe.
Ja, das wäre was. Ja. Das stimmt. Gut, also ich glaube, das wäre es jetzt erstmal. Ich meine, wir haben noch sicherlich noch ein paar Themen hier auf dem Dings, aber du musst ja auch weg. Du hast ja keine Zeit.
Ich darf heute im Ruhrkongress in Bochum auftreten, da sehen wir uns dann wieder. Ich versuche das zeitlich ein bisschen im Griff zu haben.
Ja.
Und
genau.
Ich muss nicht weg, Gary, letztendlich verbringen wir den Abend doch zusammen. Ja. Und aber so allmählich, mein Problem ist, dass ich pinkeln muss.
Ja,
bei so Wahnsinniger.
Viel. Ja. Die Blase sagt Hallo. Und, und aus diesem Grund machen wir jetzt an diesem Punkt machen wir Feierabend. Ich sage das, was ich immer sage. alles Gute, auch beruflich, und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, yo, da sind wir wieder.